Diese Folge wird unterstützt vom BDU e.V., dem Bundesverband der Organtransplantierten.
Seit fast 40 Jahren setzt sich der BDO für Menschen mit Spenderorganen ein. Mit Aufklärung, Selbsthilfegruppen und politischem Engagement.
Denn ein neues Organ verändert das Leben. Und der BDO begleitet diesen Weg mit Erfahrung und Herz.
Mehr erfährst du unter bdo-ev.de.
Und war dann aber irgendwann so krank, dass ich nicht mehr zu Hause warten konnte, weil einfach klar war, ich muss an ein Beatmungsgerät. Das kann man nur, wenn man wirklich in der Klinik auf einer Intensivstation ist, weil ich einfach nicht mehr genug Kraft hatte, selber genug zu atmen. Ich konnte am Ende auch nicht mehr essen. Schwerstkrank rein in die Klinik und fit wie ein Turnschuh wieder rausgekommen. Du bist dabei. Und das war natürlich auch nochmal extrem cool dann, dieser Moment. Und dann kam mir meine Trainerin direkt entgegen und wir sind uns halt direkt so in die Arme gefallen und haben beide erstmal geheult und also geheult, gefreut, alles gleichzeitig.
Stell dir vor, du kommst in einen Raum, vor dir sitzt ein Mensch und du hast keine Ahnung, wer das ist. Das passiert mir in jeder Folge bei unserem Podcast von Bohne zu Bohne. Mein Name ist Charlotte und ich weiß vorher nichts über unsere Gäste. Kein Name, keine Information, keine Themen. Also werden meine Fragen auch deine Fragen sein.
Ich bin Sanja und ich suche die Gäste. Hier achte ich darauf, dass es Menschen mit spannenden Persönlichkeiten und faszinierenden Erlebnissen sind. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Bist du bereit, gemeinsam mit Charlotte neue Geschichten kennenzulernen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Charlotte.
Mein Name ist Sanja.
Mein Name ist Franziska Liebhardt und ich bin mit 2 Spenderorganen Paralympicsiegerin geworden.
Wow, das ist jetzt sehr viel. Nicht nur Paralympics, sondern wir haben auch noch jemanden, der 2 Organe bekommen hat.
Ja.
Okay, also ich darf dich Franzi nennen.
Sehr gern.
Welche Organe hast du bekommen?
Eine Spenderlunge und eine Spenderniere.
Wow, also Lunge ist ja auch nochmal spannend, weil das für mich jetzt ein komplett neues Feld ist. Wir hatten schon Niere, wir hatten jetzt schon Herz. Lunge ist mir gänzlich neu tatsächlich. Und auch Paralympics, Lunge kommt für mich dann direkt zusammen. Man muss viel Sport machen, man braucht Ausdauer. Das ist ja auch nochmal ein spannendes Feld. Wo würdest du sagen, wo in diesem ganzen Gebiet fangen wir da an in deiner Geschichte?
Im Prinzip, wie du möchtest. Ich kann dir gern einfach mal meine Geschichte erzählen. Und dann fragst du einfach, was dich interessiert.
So machen wir es.
Genau, also ich bin Franzi Liebhardt. Ich bin 1982 geboren in Berlin. War zunächst ganz gesund oder dachte jedenfalls, dass ich ganz gesund bin und habe eine normale Jugend gehabt und bin dann, als ich jung erwachsen war, habe ich gemerkt beim Volleyballtraining, ich war früher Volleyballerin, dass ich schnell außer Puste gekommen bin und habe am Anfang gedacht, naja, meine Ausdauer ist schlecht, ich habe an nichts Schlimmes gedacht und habe dann aber relativ bald die Diagnose bekommen, dass ich eine systemische Autoimmunerkrankung habe.
Was ist das genau?
Man kann vereinfacht sagen, das Immunsystem ist blind sozusagen. Es kann nicht unterscheiden zwischen Viren, Bakterien oder Krankenzellen, die in den Körper kommen und meinen eigenen ganz gesunden Körperzellen und greift sozusagen alles an. Also zerstört auch meine eigenen ganz gesunden Körperzellen. Und das hat bei mir dazu geführt, eben, dass erst die Lunge versagt hat, die Nieren. Und ich habe noch an verschiedenen anderen Stellen am Körper verschiedenste Probleme, die eben durch mein eigenes Immunsystem sozusagen bedingt sind.
Okay. Du hast jetzt gerade eben gesagt, du hast ein paar Belange noch zusätzlich. Was hast du noch für Einschränkungen?
Ich habe Probleme mit dem Schlucken, weil meine Speiseröhre nicht richtig funktioniert. Ich habe Probleme mit der Blutgerinnung. Also mein Blut gerinnt zu schnell sozusagen, also ist zu dick quasi. Dadurch habe ich Komplikationen gehabt. Ich hatte 2 Schlaganfälle, ich hatte 2 Lungenembolien zum Beispiel. Das kommt durch diese Blutgerinnungsstörung. Und mein zentrales Nervensystem ist von der Erkrankung angegriffen. Dadurch habe ich eine leichte spastische Lähmung auf der rechten Körperseite und habe eben auch ein paar neurologische Probleme.
Du hast jetzt gesagt, dass du, als du in Berlin warst und dort Volleyball warst, ne, gespielt hast, da hast du das so ein bisschen gemerkt, dass du schlechter wurdest in der Kondition, in der Ausdauer. Wie alt warst du da?
Da war ich schon jung, also jugendlich, jung erwachsen, als ich das gemerkt habe. Also ich bin in Berlin geboren, ich bin aufgewachsen, aber in der Nähe von Ulm. Also da war ich schon nicht mehr in Berlin zu der Zeit. Da war ich das ging los so mit 19, 20 erst. Mhm. Also vorher hatte ich auch schon Volleyball gespielt, da war aber alles normal. Und ich habe dann einfach im Training gemerkt, dass ich schneller außer Puste gekommen bin als vorher. Mhm. Und am Anfang denkt man sich, wie gesagt, noch nicht so viel dabei. Auch die Ärzte denken sich ja am Anfang noch nicht so viel. Man denkt, ja, keine Ahnung, junge Frau, da wird schon nicht viel sein. Und nachdem das dann aber immer mehr wurde und meine Haut hat sich dann auch verändert und dann hat man doch mal geguckt, was da sein könnte und hat ein Bild gemacht von der Lunge, also ein CT-Bild und hat dann tatsächlich gesehen, dass die Lunge schon sehr stark vorgeschädigt ist, also dass das schon länger auch bestanden haben muss, die Erkrankung, ohne dass ich davon was bemerkt hatte. Mhm.
Ist das vererbbar, die Krankheit?
Nein, tatsächlich nicht. Also Autoimmunerkrankungen sind meistens, also man weiß nicht genau, was die Ursache ist, kann umweltbedingt sein, kann auch mal vererbt sein, aber es ist eher die Ausnahme. Also normalerweise ist der Grund irgendwo anders. Man weiß es nicht ganz genau, warum Menschen Autoimmunerkrankungen kriegen.
Wie hat sich deine Haut verändert?
Die hat sich angefühlt wie Beton. Das fing an so an den Unterschenkeln, erst auf der einen Seite, erst rechte Seite, dann linke Seite. Also die wurde richtig fest, die Haut. Und man konnte, wenn man da so drauf gedrückt hat, war das wirklich wie Stein, fühlte sich das an, also ganz hart. Und die Ärzte konnten damit am Anfang auch nicht richtig was anfangen. Man hat am Anfang gedacht, das ist eine chronische Entzündung der Haut oder so, hat auch lang behandelt auf so chronische Entzündung und hat aber keinen Effekt gehabt mit der Therapie. Und irgendwann hat man eben so eine ganz tiefe Biopsie mal genommen, also Haut, Muskelgewebe und hat dann eben festgestellt, dass da mehr dahinter steckt als eine reine Hauterkrankung.
Als man dir das gesagt hatte, was du letztendlich hast, wie ging es dir damit?
Es war schlimm, weil man hat mir nicht nur die Diagnose gesagt, dass es eben so eine systemische Autoimmunerkrankung ist. Systemisch heißt eben, dass es nicht auf ein Organ begrenzt bleibt. Es gibt Autoimmunerkrankungen, die nur in Anführungszeichen die Niere oder nur die Leber oder so betreffen. Und mir wurde eben gesagt, es ist systemisch, heißt, betrifft den ganzen Körper. Und mir konnte auch keiner richtig sagen, wie es weitergeht. Mir ist aber gesagt worden, dass die Prognose bei dieser Erkrankung, gerade wenn die Lunge mit betroffen ist, eben nicht besonders gut ist. Und man hat mir gesagt, naja, im Durchschnitt lebt man so 10 Jahre dann mit so einer Erkrankung. Und ich war Anfang 20 und da fällt natürlich der gesamte Lebensentwurf in sich zusammen, wenn man in dem Alter so eine Diagnose kriegt.
Total. Also ich stelle mir auch ich würde mir auch Gedanken machen, wie geht es nicht nur familiär weiter, möchte ich eine Familie, möchte ich keine, sondern auch der Gedanke, das schränkt mich ja auch beruflich ein. Und wenn du gerade schon da sehr sportlich warst und viel Sport gemacht hast, dann ist das ja nochmal einen sehr krassen Einschnitt in deine Persönlichkeit und in deine Identität.
Ja, also komplett, das hat mein Leben komplett über den Haufen geworfen, wie du schon gesagt hast. Also im privaten Bereich, genau, Familiengründung ist ein Thema mit Anfang 20. Überhaupt die ganze Lebensplanung, was will ich aus meinem Leben machen? Was will ich beruflich machen? Man hat Ziele, man hat Ideen für sein Leben und das ist dann natürlich alles über den Haufen erstmal, weil man überhaupt nicht weiß, geht's überhaupt weiter, wie geht's weiter? Und es war ja auch klar, dass diese 10 Jahre, die prognostiziert waren, jetzt auch keine 10 guten Jahre mehr sein würden, sondern es war klar, die Lunge versagt ihren Dienst mehr und mehr. Das heißt, man ist ja auch nicht mehr voll belastbar. Man kann auch nicht einfach jetzt sozusagen 10 Jahre so weitermachen wie bisher, sondern man muss irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich bin so auf Null gesetzt und muss irgendwie nochmal komplett von vorn anfangen mit meinem Leben oder meinen Ideen für mein Leben. Ja.
Wie hast du dann deinen Weg gefunden?
Ja, gute Frage. Also man ist natürlich erstmal ziemlich down am Anfang. Das war bei mir auch nicht anders. Und ich habe aber irgendwie relativ schnell gemerkt, dass dieser innerliche Kampf, den man führt, also dass man sagt, ich will unbedingt mein altes Leben wieder, das ist, glaube ich, relativ normal, dass man es am Anfang hat, dass der mich nicht weiterbringt, sondern dass ich einfach, dass der mir nur Kraft kostet, die ich unbedingt anderweitig brauchte in der Situation. Und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, es hilft jetzt nichts. Ich kann die Situation nicht ändern, wie sie ist, sondern ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das Beste draus mache. Und dann habe ich versucht, wieder nach vorn zu gucken und weiterzumachen. Es wurde dann relativ dramatisch in der folgenden Zeit, weil einfach die Lunge zunehmend mehr ihren Dienst eingestellt hat. Und so ein Lungenversagen könnt ihr euch vorstellen. Also ich konnte am Anfang erstmal keinen Sport mehr machen. Das war lästig, es war aber noch keine richtig große Katastrophe. Irgendwann konnte ich meine Tasche nicht mehr tragen, konnte keine Treppen mehr steigen. Irgendwann konnte ich nicht mehr auf der Ebene gehen. Dann konnte ich nicht mehr sitzen, sprechen, essen. Also die Erkrankung hat mir wirklich innerhalb ganz kurzer Zeit meine komplette Autonomie geraubt und hat mich letztlich zum Pflegefall gemacht, ja. Und am Ende lag ich voll beatmet auf einer Intensivstation. Und mir ist gesagt worden, nur eine Spenderlunge kann mein Leben retten. Und ja, und dann liegt man und wartet und hofft jeden Tag, dass das Organ kommt. und weiß es aber nicht, ob es kommen wird. Also man weiß dann einfach nicht, erlebt man den nächsten Tag noch, die nächste Woche noch oder geht es irgendwie zu Ende. Man ist sozusagen abhängig von Menschen, die bereit sind, ihre Organe zu spenden nach ihrem Tod.
Wie alt warst du da?
Da war ich 27. Also ja, wie ich auf die Warteliste kam, war ich 26, genau. Und als ich transplantiert wurde, dann war ich 27, genau.
Als du dann ins Krankenhaus gekommen bist, war das der erste Moment, wo man mit dir über eine Lungentransplantation gesprochen hat?
Nee, das war vorher schon. Also mir ist vor, man hat ganz viele Therapieversuche gemacht mit der Lunge und hat versucht, die eigene Lunge zu retten noch. Ich habe auch wie so eine Art Chemotherapie noch gemacht, wie man das bei Krebserkrankungen auch macht, in der Hoffnung, dass man mein eigenes Immunsystem sozusagen so bremsen kann durch die Chemo, dass es aufhört, meine Lunge so anzugreifen. Hat aber leider alles nicht funktioniert. Und irgendwann hat man mir dann nach diesen Therapieversuchen, nachdem einfach nichts mehr blieb, was man hätte probieren können, hat man mir gesagt, es bleibt jetzt nur die Option Lungentransplantation oder alternativ sich palliativ begleiten zu lassen, um zu sterben sozusagen. Und ich konnte mich tatsächlich auch gar nicht richtig direkt für die Transplantation entscheiden, weil man mir gesagt hat, 5 bis 7 Jahre ist das langfristige Überleben sozusagen nach einer erfolgreichen Lungentransplantation. Also war jetzt auch nicht so, dass man gedacht hat, man macht die Transplantation und hat danach ein ganz normales Leben. Und ich habe mir dann schon überlegt, ob es mein Weg sein kann, irgendwie jetzt viele Schmerzen auf sich zu nehmen, eine große Operation, lange Krankenhausaufenthalte und dann 5 bis 7 Jahre länger dadurch zu leben oder ob man nicht wirklich sagt, hey, ich sterbe in Frieden und dann ist gut. Und zum Glück hatte ich Freunde und Familie, die mir gesagt haben, hey, es gibt kein Sterben in Frieden mit Anfang 20. Man redet sich das ja irgendwie dann auch schön. Und die haben mich dann überzeugt, mich auf die Liste setzen zu lassen. Und heute bin ich natürlich auch super froh, dass ich das gemacht habe. Und genau, aber es war, also wie ich ins Krankenhaus kam, stand ich schon auf der Liste für eine Lungentransplantation, hatte eine Zeit lang auch schon zu Hause gewartet und war dann aber irgendwann so krank, dass ich nicht mehr zu Hause warten konnte, weil einfach klar war, ich muss an ein Beatmungsgerät. Das kann man nur, wenn man wirklich in der Klinik auf einer Intensivstation ist, weil ich einfach nicht mehr genug Kraft hatte, selber genug zu atmen. Ich konnte am Ende auch nicht mehr essen selber, weil also man ist sich dessen gar nicht bewusst, wofür man überall sozusagen Luft braucht. Und es ist aber so die Koordination Atmen, Sprechen oder die Koordination Atmen, Essen eben auch. Das funktioniert gut, wenn die Lunge gut funktioniert. Und wenn die Lunge aber eben so an der Grenze ist, dann geht es eben alles nicht mehr. Und nachdem ich eben nicht mehr selber essen konnte, keine 3 Worte mehr sprechen konnte, war klar, ich muss irgendwie in die Klinik, sonst überlebe ich das auch nicht, genau. Und dann bin ich in die Klinik und bin dort eben relativ schnell auf Intensivstation gekommen, habe dann einen Luftröhrenschnitt bekommen, bin über den beatmet worden, sodass ich auch wach sein konnte weiterhin. Und genau, und habe dann da gewartet auf das Spenderorgan.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass dann im Durchschnitt die Zeit bei 5 bis 7 Jahre liegt, die man damit verbringen kann mit der neuen Lunge. Habe ich das richtig verstanden? Warum
genau.
Ist die so kurz?
Die Lunge ist recht empfindlich als Spenderorgan. Also es gibt, also ich sag mal, eine Niere, ein Herz oder auch eine Leber. Ein Spenderorgan kann sehr lang funktionieren, 30, 40 Jahre. Bei der Lunge ist es so, dass die Lunge hat eine sehr große Fläche als Organ. Und die Lunge ist das einzige Organ, was sozusagen mit der Außenwelt in Verbindung steht durch die Atemwege. Alle anderen Organe sind im Bauch irgendwie geschützt, kommt von außen nicht direkt was ran. Die Lunge ist über die Atemwege direkt mit der Außenwelt verbunden und dadurch wahrscheinlich auch empfindlicher. Und die Lunge ist einfach empfindlicher für Abstoßungsreaktionen als andere Organe. Warum das so ist, weiß man, glaube ich, noch nicht so genau. Aber es ist statistisch eben einfach so, dass die Lunge das empfindlichste Organ ist von den Spenderorganen und dass es eben noch nicht so lange funktioniert. Inzwischen haben sich die Zahlen verbessert. Meine erste Lungentransplantation war 2009, also ist jetzt 16 Jahre her. Da hieß es 5 bis 7 Jahre. Inzwischen haben sich die Zahlen da schon deutlich verbessert. Aber es ist eben schon nicht selbstverständlich, dass man jetzt 16 Jahre, so wie ich, mit so einer Spenderlunge lebt.
Ach so, das heißt, du hast in Anführungszeichen noch dein erstes Organ, was dir gespendet wurde?
Nee, leider nicht. Ich habe die zweite Spenderlunge inzwischen schon. Genau, also meine erste Spenderlunge hat 11 Jahre funktioniert, also auch deutlich über der Statistik. Ich hatte dann aber nach 11 Jahren tatsächlich so ein sogenanntes chronisches Transplantatversagen. So nennt sich das dann, wenn die Lunge sozusagen chronisch abgestoßen wird vom Körper. Okay. Also das Immunsystem erkennt die Lunge als fremd und versucht, die abzustoßen. Man nimmt zwar Medikamente, die das verhindern sollen, aber es ist eben so ganz unter drücken kann man diese Abstoßung eben nicht. Und im Lauf der Jahre führt es dann dazu, dass das Organ dann eben vom Körper wieder abgestoßen wird und seine Funktion letztlich wieder verliert. Genau. Mhm. Und ich habe dann 2009 die erste Lunge bekommen und 2020 dann die zweite.
Wow. Du hast jetzt gesagt, dass deine Familie dich im Prinzip ermuntert hat, dich auf die Warteliste zu setzen für ein Spenderorgan. Wie hat deine Familie das grundsätzlich erstmal aufgenommen?
Die waren natürlich genauso schockiert wie ich oder ist auch heute noch manchmal das Gefühl, dass es für die Familie manchmal sogar schwieriger ist, glaube ich, als für mich selber, weil die sehen es von außen oder die leiden von außen mit und können irgendwie nichts wirklich dazu beitragen, dass es mir besser geht und leiden natürlich entsprechend mit. Und ich glaube, die Familie war natürlich schon auch froh, dass ich mich dann für das Spenderorgan entschieden habe, weil ja klar war, ohne das Spenderorgan würde ich auf jeden Fall sterben. Und deswegen, klar. Aber es ist für die Familie, glaube ich, ein Riesenschock einfach auch, wenn jemand in der Familie, egal ob das Geschwister ist oder bei meinen Eltern das eigene Kind, wenn so eine Diagnose auftaucht.
Bei der Lunge ist ja auch eine Lebensspende möglich, richtig?
Nee, bei der Lunge tatsächlich nicht. Also es gibt eine einzige Lungenlebensspende in Europa und den Empfänger kenne ich sogar, Marius. Der hat von beiden Elternteilen sozusagen jeweils einen Lungenlappen bekommen, also gar keine ganze halbe, also keinen Lungenflügel komplett, sondern nur einen Teil des Lungenflügels und jeweils von beiden Eltern. Also der hat quasi von Mama und Papa eine Lebensspende bekommen. Das ist aber was in Europa eigentlich überhaupt nicht gemacht wird. Also und ich meine, er ist auch der einzige in Europa, wo das überhaupt mal gemacht wurde. Und das war halt der absolute Notfall auch, weil einfach überhaupt gar kein Spenderorgan in Sicht war für ihn. Also ein Spenderorgan von einem verstorbenen Spender. Lebensspenden sind eigentlich nur für Nieren, für Leber möglich. Genau, also Nieren hat man zwei, kann man eine spenden, weil man auch mit einer Niere sehr gut leben kann. Und bei der Leber kann man auch einen Teil der Leber spenden. Und die Leber ist sogar ein Organ, was sich regeneriert, was nachwächst, wenn man einen Teil gespendet hat.
Bei den Lungenlappen ist es nicht so, dass dann zusätzlich noch etwas dazukommt oder wächst, ähnlich wie bei der Niere?
Nee, genau. Okay. Also es ist tatsächlich, also die Niere wächst auch nicht nach. Also wenn ich von zwei Nieren eine nehme,
Leber,
genau, ist die weg, genau. Aber die verbliebene Niere übernimmt die Funktion tatsächlich von der fehlenden Niere. Bei der Leber ist so, die wächst tatsächlich nach, genau. Und bei allen anderen Organen ist es so, also Herz oder Lunge oder auch Darm zum Beispiel, die kann man eigentlich nur postmortal spenden, also nach dem Tod, weil das alles Organe sind, die man nur einmal hat und die man auch nicht abgeben kann, ohne, also weil man auch sonst der Spender ja auch nicht überleben könnte.
Weißt du, ob man ein Flügel, die hätte nur spenden können und der zweite Flügel kann jemand anders bekommen oder muss das eine Person bekommen?
Nee, es gibt es tatsächlich. Also es gibt sogenannte Single-Lungentransplantationen, wo nur ein Lungenflügel transplantiert wird. Das hängt ein bisschen von der Grunderkrankung ab, die derjenige hat und auch vom Alter. Also wenn es jüngere Empfänger sind, kriegen die in der Regel beide Lungenflügel, weil man natürlich mit zwei Lungenflügeln schon anders belastet ist als mit einem. Aber man kann auch nur mit einem Lungenflügel gut leben. Und es wird auch gemacht in Deutschland tatsächlich. Also wenn man irgendeine infektiöse Grunderkrankung hat, dann geht das nicht. Dann muss man auch die Lunge komplett entfernen, die alte, weil sonst quasi der verbliebene Lungenflügel in Gefahr wäre für den neuen Lungenflügel. Aber wenn man jetzt eine Lungenfibrose hat zum Beispiel, also wo keine Infektion dabei ist, dann kann man eben einen Lungenflügel neu machen sozusagen und den alten Lungenflügel belassen, den anderen. Und dann können die Leute damit auch noch gut leben.
Das heißt also, man lässt, also es ist wie bei der Niere, wo du die verkommenen Nierenreste in Anführungszeichen drinnen lässt, genau. Und die dann andockst. So würde man das dann auch bei der Lunge machen, dass man den einen drin lässt und den anderen austauscht.
Genau.
Ah, okay, genau. Alles klar. Mhm.
Wie hast du dich gefühlt, als du im Krankenhaus gelegen hast mit deinen jungen Jahren und tatsächlich völlig abhängig von anderen Menschen warst?
Das ist super schwierig. Also bei mir war es so, gerade auf Intensivstation ist mir irgendwann auch angeboten worden, ob man mich ins künstliche Koma verlegen soll, also so einen künstlichen Tiefschlaf, weil es natürlich auch schwer auszuhalten ist, auf so einer Intensivstation zu liegen, nichts mehr selber zu können. Also ich konnte irgendwie wirklich noch nicht mal mehr meinen Arm selber heben, ohne völlig außer Puste zu kommen. Und man wird ja komplett gewaschen, man kann ja auch nicht auf Toilette oder so. Also das ist alles irgendwie, wird alles durch Pflegekräfte übernommen und es fühlt sich natürlich ganz blöd an, ja. Und mir ist dann irgendwann angeboten worden, wir könnten sie ins künstliche Koma verlegen, dann sind sie, dann schlafen sie, kriegen sie das nicht mit. Und ich wollte das aber tatsächlich nicht, weil wenn man auf ein Spenderorgan wartet, in Deutschland auf einer Warteliste, dann weiß man, dass Menschen auf den Wartelisten sterben, weil es nicht genug Organe gibt. Und ich wusste nicht, wenn die mich jetzt schlafen legen, ob ich überhaupt jemals wieder wach werden würde. Und deswegen war es für mich total wichtig, wach zu bleiben und irgendwie dabei zu bleiben. Ja, und deswegen habe ich das abgelehnt. Aber es fühlt sich natürlich blöd an. Also ich bin sehr gut betreut worden in der Klinik, wo ich war, und hatte ganz liebe Pflegekräfte um mich rum. Trotzdem ist es natürlich super schlimm. Und es ist einfach, es fällt einem einfach auch die Decke auf den Kopf, wenn man wirklich nur da liegen kann. Also mir hat auch die Kraft gefehlt, was zu lesen oder irgendwie was Vernünftiges zu machen. Also man liegt eigentlich nur da. Und dann hat der Kopf natürlich auch viel Zeit, irgendwie nachzudenken. Und das ist natürlich auch nicht immer so gut, ja.
Wie viel Zeit ist dann im Krankenhaus vergangen, während du auf der Intensiv lagst, bis du die Nachricht bekommen hast, dass du ein Spenderorgan bekommen kannst?
Ich hatte Glück, es ging relativ schnell. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, aber es waren einige Wochen, die ich gewartet habe. Nur, ich bin quasi, wie ich auf Intensivstation kam, hochdringlich gelistet worden. Also es nennt sich so, ich kam sozusagen auf die höchste Stufe auf der Warteliste, auf die dringlichste Stufe, und habe dann so rund 6 Wochen ungefähr noch gewartet, was natürlich super schnell ist, ja.
Kannst du uns beschreiben, wie das Gefühl war, als dir gesagt wurde, wir haben ein Organ für dich und das passt tatsächlich auch?
Tatsächlich war es so, dass ich dann bei der ersten Lungentransplantation, ich habe ja gerade erzählt, ich wollte nicht ins künstliche Koma gelegt werden, genau, und ich habe dann aber 3-4 Tage, bevor das Spenderorgan kam, eine Infektion noch gehabt von einem der Katheter. Also man hat ja so zentralen Venenkatheter am Hals liegen, und der hatte sich entzündet. Und dann war ich tatsächlich so schwer krank, dass ich dann sozusagen doch im Koma war. Das war aber nur die letzten 3-4 Tage. Deswegen habe ich diesen Anruf leider gar nicht mitbekommen bei der ersten Spenderlunge, sondern bin quasi einfach nur aufgewacht nach der Transplantation und habe diesen Anruf selber gar nicht erlebt. Und tatsächlich ist das auch was ich ein bisschen schade finde, weil viele Spendenempfänger das so toll erzählen, wenn sie eben diesen Anruf bekommen und sich freuen. Und das fehlt mir bei der ersten Lunge. Ja, bei der zweiten Lunge hatte ich das dann auch, aber bei der ersten Lunge hatte ich das tatsächlich nicht. Ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du dann tatsächlich ins Koma versetzt worden bist, wie war das Gefühl, als man dir gesagt hat, sorry, aber es geht jetzt nicht anders?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau, weil da war ich wirklich so schwer krank. Das war einfach, da war ich gar nicht mehr richtig bei mir sozusagen. Also das kann ich gar nicht mehr genau sagen.
Okay.
Ja, also ich weiß es von meinen Geschwistern so ein bisschen, die das erzählt haben, dass es einfach dann so war, dass man das so entscheiden musste, weil einfach auch der Körper ja mehr Ruhe hat und mehr Erholung, wenn er eben in diesem künstlichen Tiefschlaf ist, als wenn man wach ist. Und das habe ich sozusagen gar nicht mehr mitentschieden dann am Ende, sondern das ist einfach gemacht worden, weil es nicht mehr anders ging. Und ich habe auch keine Erinnerung mehr an die Momente vorher. Mhm. Ja.
Dann lass uns doch gerne zu dem Moment kommen, wo du dann aufgewacht bist und du hattest dann die Lunge. Was war der erste Moment? Wie war der erste Gedanke bei dir?
Also im ersten Moment, dadurch, dass ich vorher so schwer krank war, also man ist erstmal ja noch ein bisschen wirr durch die Medikamente und so. Und im ersten Moment checkt man das ja erstmal gar nicht, was ist. Also ich weiß, ich bin irgendwie wach geworden. Ich hatte auch so Halluzinationen, kann ich mich ganz gut erinnern, allerdings ganz nette. Also ich habe so Märchenfiguren durch mein Zimmer laufen sehen, Schneewittchen und die 7 Zwerge, die so an meinem Bett standen. Oder Goofy, der irgendwie so Hallo gesagt hat am Bett und so. Es war irgendwie ganz lustig, es waren nur Comic- und Märchenfiguren, witzigerweise. Und dann war natürlich die Familie auch ganz schnell da und die haben dann einfach gesagt, hey, du hast ein Organ und so. Und Und dann kommt natürlich dieses Bewusstsein und dann freut man sich einfach wahnsinnig. Und ich konnte dann noch, ich war dann noch weiterhin an der Beatmung für 2 Wochen ungefähr, weil eben die Atemmuskulatur durch die Beatmung vorher natürlich entsprechend abgebaut hatte. Und man kann dann nicht, wenn die Lunge wieder funktioniert, sozusagen einmal das Beatmungsgerät einfach abbauen und sagen, so, jetzt kannst du wieder selber atmen, sondern die Muskulatur muss erst wieder auftrainiert werden. Und mir ging es aber dann schon relativ schnell besser und habe dann eben auch recht zügig gelernt, vom Beatmungsgerät wieder loszukommen. Und es ist dann schon toll, wenn man erstmal so stundenweise ohne Beatmungsgerät ist und dann guckt man immer auf den Monitor, der so über dem Bett hängt und der zeigt ja die Sauerstoffsättigung an und den Puls und so. Und dann hat man auf einmal eine Sauerstoffsättigung von 99% mit ganz wenig Sauerstoff oder gar keinem Sauerstoff mehr dann irgendwann auch. Und da habe ich dann echt Rotz und Wasser geheult, so, weil das hatte ich halt vorher ewig nicht mehr. Vorher war ich beatmet und mit höchsten Sauerstoffdosen und hatte trotzdem irgendwie nur eine Sättigung von 80 oder so, obwohl alles auf Maximum war. Und auf einmal funktionierte alles wieder. Also das ist wirklich so ein Gefühl wie ein Wunder tatsächlich. Also man hat das Gefühl, oh, Wahnsinn. Und ein Pfleger auf Intensiv hat auch zu mir gesagt, der hat gesagt, ja, bei uns ist das wie in der Autowerkstatt. Alter Motor raus, neuer Motor rein und dann läuft alles wieder. Und so ähnlich hat sich tatsächlich ein bisschen angefühlt. Also es war wirklich wie ein Wunder. Man geht schwerst krank in so eine OP und kommt aus dieser OP raus und auf einmal ist irgendwie alles gut, so gefühlt. Ja, man kriegt wieder Luft. Und das war schon auch toll. Ich hatte vorher immer das Gefühl, als hätte ich so ein Gymnastikband um den Brustkorb rum, was mir den Brustkorb immer so zusammenschnürt. Und ich musste immer gegen so einen Widerstand anatmen. Und dieser Widerstand war halt auf einmal weg. Also ich konnte einfach ganz normal Luft holen und das war natürlich schon toll, ja.
Jetzt hat es natürlich auch deine anderen Körperteile beeinträchtigt, sei es das Armheben oder was auch immer. Ist dir das zu Beginn schwer gefallen oder ging das relativ schnell wieder?
Nee, tatsächlich, die ersten Tage konnte ich mich noch gar nicht wirklich bewegen. Also es war auch interessant, weil man noch nicht mal den Kopf irgendwie halten kann am Anfang. Und man wird ja dann einfach von Pflegekräften oder Physiotherapie, da wird man dann an die Bettkante gesetzt. Ist ja auch wichtig, dass der Kreislauf in Schwung kommt und so. Und man sitzt dann wieder so wie so ein nasser Sack und irgendwie stehen 10 Leute um einen rum, die einen festhalten müssen oder die den Kopf auch festhalten müssen, weil der sonst irgendwo hinfällt, weil man es einfach gar noch nicht selber halten kann, weil die Muskulatur komplett weg ist. Und das hat dann einfach ein paar Tage gedauert und man hat dann trainiert und jeden Tag 3-4 Mal eben an die Bettkante oder dann mal stehen vorm Bett und dann die ersten Schritte wieder machen. Aber man muss es so nach und nach sozusagen wieder lernen. Also man wird nicht einfach wach und steht irgendwie auf und läuft los, sondern das dauert schon ein bisschen.
Mhm. Auch unter der Prämisse super beeindruckend, dass du dann tatsächlich zu den Paralympics gehst. Also total, total krass, wenn ich so drüber nachdenke. Ja.
Ja, es gab auch so witzige Anekdoten irgendwie, wenn man dann auf Intensiv das erste Mal über den Flur gelaufen ist und so. Und da haben wir dann auch so, habe ich so Scherze immer gemacht und habe gesagt, ich glaube, euer Boden ist uneben, weil ich bin halt so rumgeschwankt noch am Anfang und so. Und ich meine, das fühlt sich natürlich total toll an, wenn man auf einmal dann über so einen Flur laufen kann, ohne Luftnot, ohne irgendwie, also ohne sich Gedanken machen zu müssen. Und das war natürlich ein riesen Glücksgefühl am Anfang. Alles, was man dann irgendwie neu konnte, in der Reha das erste Mal auf dem Fahrradergometer sitzen oder so, das war der absolute Wahnsinn. Also es war irgendwie Endorphinausstoß ohne Ende, weil man irgendwie denkt, boah, ich bin wieder im Leben zurück und so. Also das war richtig toll. Erinnere ich mich auch noch gut so an diese Gefühle, wie gut das tat, dass man einfach gedacht hat, jetzt geht's wieder aufwärts. Ja, nachdem es vorher ja eigentlich nur bergab ging und man hatte dann auch tatsächlich das Gefühl, ja, jetzt kann ich vielleicht fürs Leben auch wieder planen. Ja.
Hattest du denn da auch mal so einen Moment, wo du drüber nachgedacht hast, das hält jetzt aber nur vielleicht 5 bis 7 Jahre? Gab es das zwischendrin in diesem Prozess, wo du eigentlich so viel Freude in dir gespürt hattest?
Ich hatte das glücklicherweise nie. Ich habe das bis heute eigentlich auch nie, dass ich so drüber nachdenke. Also es ist so, mit Spenderorgan weiß man, dass man jetzt wahrscheinlich keine 100 Jahre alt wird. Aber ich denke da eigentlich nicht drüber nach, weil Prognosen haben immer eine, oder Statistiken vor allem, sagen für den Einzelnen ja letztlich nichts aus. Die haben für die Allgemeinheit irgendeine Bedeutung, aber für mich als Einzelnen haben die keine Bedeutung, weil selbst wenn die Statistik sagt, 90% sterben nach 5 Jahren und ich gehöre aber zu den 10%, wo es nicht so ist, dann umso besser, ja. Deswegen, und ich versuche auch da nicht so drüber nachzudenken, sondern ich glaube schon, dass sich meine Lebenseinstellung insgesamt geändert hat. Also, dass man bewusster lebt, dass man auch dankbar ist für die Jahre, die man hat. Oder dass man auch nicht mehr so langfristig plant. Das merke ich schon auch, dass ich sage, wenn ich Dinge gern machen will, dass ich versuche, das zeitnah irgendwie zu machen. Aber ich denke jetzt auch nicht jeden Tag drüber nach, dass ich denke, oh, hoffentlich lebe ich nächste Woche noch oder so, weil ich glaube, dass einem das Leben jetzt auch, also das würde mir die Energie für mein Leben jetzt auch nehmen und würde ja auch gar nichts ändern. Also ich, wenn es so ist, dass ich morgen tot umfalle, ist es so, dann kann ich es nicht ändern. Und ich versuche eben sozusagen meinen Kopf auch frei zu haben davon, dass ich eben das Leben, was ich jetzt habe und die Jahre, die ich jetzt habe und die Zeit, die ich jetzt geschenkt bekommen habe, dass ich die eben wirklich auch nutzen kann.
Wann konntest du dann nach Hause gehen?
Total schnell tatsächlich. Also man hat mir gesagt, auf Intensivstationen jeder Tag auf am Beatmungsgerät muss man hinterher eine Woche rechnen, die man braucht, bis man sozusagen nach der OP wieder so fit ist, dass man nach Hause kann. Und ich war ja doch eine längere Zeit auch beatmet. Und wenn es danach gegangen wäre, wäre ich wochenlang irgendwie noch oder monatelang noch in der Klinik gewesen. Und tatsächlich war ich nach 6 Wochen zu Hause wieder. Also ich war 3 Wochen in der Klinik noch, also in der chirurgischen Klinik, wo ich operiert worden bin. Und nach 3 Wochen war ich schon so fit, dass ich in die Reha konnte. Und dann bin ich in die Reha und 6 Wochen insgesamt später bin ich nach Hause und war wirklich fit wie ein Turnschuh. Also ich war noch sehr dünn damals und die Muskeln haben halt noch so ein bisschen gefehlt, aber mir ging's gut. Ich bin nach 6 Wochen nach Hause, schwerst krank rein in die Klinik und fit wie ein Turnschuh wieder rausgekommen. Also es war wirklich wie ein Wunder, ja. Und ging auch super schnell. Also die Ärzte haben auch gesagt, es ist wirklich erstaunlich, dass man nach so einer Vorgeschichte und nach so einer extrem schweren Erkrankung vorher wirklich so schnell wieder fit ist. Also das war schon toll. Und das hat, glaube ich, auch mit meiner sportlichen Sozialisierung zu tun, dass man, wenn man so im Sport aufgewachsen ist und natürlich auch weiß, man muss eben auch ein bisschen was selber dafür tun, dass man wieder schneller auf die Beine kommt. Und das habe ich natürlich von Anfang an auch getan, dass ich wirklich mit Physio, mit allem, was ich da angeboten hatte, trainiert habe ohne Ende und genau, es hat sich dann ausgezahlt.
Als du dann nach Hause durftest, dann hast du ja natürlich nicht nur die Energie im Körper gespürt, sondern für dich war ja auch klar, da ist ein Leben möglich. Wie hast du dann dein Leben aufgebaut oder strukturiert?
Also ich habe erstmal ungefähr ein Vierteljahr nach der Transplantation wieder mit dem Sport angefangen. Sport ist halt für mich irgendwie ein Teil meines Lebens. Damit bin ich aufgewachsen. Es ist mir immer wichtig, bis heute auch noch. Das habe ich wieder angefangen. Für mich war wichtig, wieder Themen in mein Leben zu bringen, die nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Also ist für mich heute auch noch ganz wichtig, dass klar, ich habe diese Erkrankung und ich lebe damit, ich übernehme Verantwortung dafür, aber für mich ist wichtig, dass mein Leben nicht nur um die Erkrankung kreist, weil ich auch glaube, dass das für den Kopf wichtig ist, dass man sich auch mit anderen Themen beschäftigt. Und in meinem Leben gibt's auch viele andere schöne Themen, Gott sei Dank. Und genau, habe also ein Vierteljahr nach der Transplantation wieder mit Sport angefangen, habe dann auch nach 6 Monaten wieder angefangen zu arbeiten in meinem Beruf. Ich bin gelernte Physiotherapeutin, Kinderphysiotherapeutin, hatte einen tollen Chef damals, der mir dann auch, also während der Krankheit sozusagen die Stelle dann freigehalten hat. Und wie ich wieder fit genug war, konnte ich dann so langsam wieder einsteigen. Ja, und habe versucht, irgendwie ein möglichst normales Leben zu führen. Ja, ich war Ende 20 zu dem Zeitpunkt und habe einfach versucht, ein Leben wieder zu gestalten, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt noch 5 Jahre, noch 7 Jahre oder wie auch immer funktioniert, sondern irgendwie möglichst normal zu leben, wie man halt mit Ende 20 so lebt und plant.
Nun hast du jetzt eine Grunderkrankung, die sich nicht nur auf die Lunge beschränkt. Wie hat sie sich weiter in deinem Körper ausgebreitet?
Ich habe gemerkt, die Lunge war neu, aber das hat natürlich nicht dazu geführt, dass die Grunderkrankung zum Stillstand gekommen ist. Leider, das ist so. Das ist eine Erkrankung, die man nicht grundsätzlich behandeln kann. Also die immunsuppressiven Medikamente, die die Abstoßung der Spenderorgane unterdrücken, die helfen auch gegen die Grunderkrankung, weil es ja letztlich auch ein Problem des Immunsystems ist. Aber die kommt, also man kann die nicht heilen, die Grunderkrankung, die verläuft weiter. Und bei mir hat die dann eben im nächsten Schritt dazu geführt, also einmal hatte ich einen Schlaganfall 2010, das war so der nächste große Rückschlag sozusagen, wodurch eben so diese spastische Lähmung auf der rechten Seite kam, ein bisschen Probleme mit dem Sehen auch auf einem Auge und die mich dann auch zum paralympischen Sport gebracht hat tatsächlich. Und also ein Jahr später, also eigentlich im gleichen Zeitraum fast, kam es auch dazu, dass die Nieren nicht mehr richtig gearbeitet haben. Das war dann auch eine Kombination eben Grunderkrankung, dann diese schwere Zeit auf Intensivstation. Das hat der Niere eben auch geschadet. Niere ist recht empfindlich. Und dann kam das dazu, dass ich auch dialysepflichtig wurde dann. Das war ungefähr ein Jahr nach dem Schlaganfall 2011.
Wie alt warst du da?
82, wie alt war ich da?
2011, 82, so, das war so um die 30.
30, plus. Ja genau, 29, 30 irgendwie so.
Okay,
genau.
Das heißt also, das ist gar nicht so lang zwischen Transplantation und letztendlich dann Nierenversagen.
Nee, genau. Also 2009 war die Transplantation, genau. Und dann 2 Jahre später oder 2,5 Jahre später kam die Dialysepflicht tatsächlich. Das hatte sich natürlich schon so ein bisschen angebahnt. Man wird ja nicht von heute auf morgen dialysepflichtig, sondern es war klar, die Nieren haben schon länger nicht mehr richtig gut gearbeitet. Und irgendwann war das so, dass es mir einfach auch so schlecht ging körperlich, also ständig Übelkeit, Müdigkeit und so, dass dann klar war, okay, der Körper ist so vergiftet durch die schlechte Nierenfunktion, dass man die eben durch eine Dialyse ersetzen muss. Dann habe ich angefangen mit Dialyse, hatte Glück, weil ich so einen sogenannten Nachtdialyseplatz bekommen habe. Das heißt, ich konnte, also Dialyse bedeutet 3-mal die Woche mehrere Stunden an der Maschine zu sitzen oder zu liegen, die das Blut eben reinigt. Also sozusagen einmal komplett das Blutvolumen wird durch die Maschine geschickt, wird von Giftstoffen gereinigt und dem Körper wieder zugeführt. Und das ist natürlich für den Körper auch super anstrengend. Flüssigkeit wird entzogen dem Körper, weil die Niere eben Flüssigkeit selber nicht mehr ausscheiden kann. Und genau, also man verbringt, wenn man das tagsüber machen muss, dann sind sozusagen 3 Tage in der Woche sind mit Dialyse weg. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie das Leben einschränkt, gerade wenn man noch jung ist. Und ich hatte eben Glück, ich habe so einen Nachtdialyseplatz bekommen. Das heißt, ich konnte 3-mal die Woche dann spätabends, bin immer so 22 Uhr ins Dialysezentrum, habe dann an der Dialyse geschlafen bis morgens um 6 und konnte dann duschen und konnte einen ganz normalen Alltag sozusagen haben. Also das war dann einfach Glück, weil diese Dialyseplätze nachts natürlich sehr begehrt sind, gerade bei jungen Leuten. Ja.
Hattest du so spezielle Wünsche oder Ähnliches, dass du dir abends, bevor du wusstest, du gehst an die Dialyse, dass du dir nochmal ordentlich was gegessen hast, getrunken hast oder so?
Ja, gibt's ja
häufiger Leute, das dann machen.
Ja, das machen viele und ich hab's auch gemacht. Genau, also Sachen, die man gerne isst, die man aber eigentlich nicht essen darf, wenn man Niereninsuffizient, also wenn man dialysepflichtig ist. Ich hab's meistens entweder an der Dialyse selber dann gegessen, also gerade so Bananen zum Beispiel oder auch anderes Obst oder so, was man nicht essen soll. Alles, was viel Kalium hat oder so, ist verboten. Es war bei mir auch immer ein großes Problem mit den Kaliumwerten. Und genau, und ich habe das dann entweder kurz vor der Dialyse oder an der Dialyse selber, konnte man das dann alles essen und trinken. Genau, die Dialyse hat es ja direkt sozusagen wieder rausgefiltert. Ja. Und ich kenne tatsächlich auch viele, die das so machen, ja, die also sagen, wenn ich irgendwelche Gelüste habe auf Sachen, die ich eben eigentlich nicht essen darf, dann mache ich das kurz vor der Dialyse oder direkt an der Dialyse.
Wie lang warst du denn in der Nachtdialyse?
Zum Glück nicht so lang, ungefähr 6 Monate. Ich habe dann im Februar 2012 von meinem Papa eine Niere geschenkt bekommen, sogenannte Lebendspende. Und danach, die hat so gut funktioniert, die Niere, und funktioniert bis heute so gut, dass ich eben keine Dialyse mehr gebraucht habe.
Okay, und dann hast du die Niere von deinem Vater bekommen. Wie ging es ihm danach?
Gut, Gott sei Dank. Also tatsächlich ist es ja interessant, man macht sich ja um sich selber eigentlich nicht viele Sorgen, aber ich habe mir so viel Sorgen um meinen Papa gemacht. Hab mir auch echt schwer getan mit diesem eigentlich ja total tollen Angebot von ihm, dass er gesagt hat, ich schenke dir eine von meinen Nieren. Aber man kann sich gar nicht richtig freuen, sondern ich habe echt gedacht, oh Gott, und was ist, wenn mit ihm was passiert? Was ist, wenn er im schlimmsten Fall stirbt bei der OP? Ist extrem unwahrscheinlich, aber es ist nie ausgeschlossen. Oder was ist, wenn er hinterher an die Dialyse muss, weil mit seiner verbliebenen Niere irgendwas nicht funktioniert? Oder gerade jetzt sind 13 Jahre vergangen seitdem, dass ich denke, was ist denn, wenn jetzt mit seiner verbliebenen Niere irgendwas ist und er jetzt noch an die Dialyse käme? Also damit könnte ich überhaupt nicht gut leben. Zum Glück läuft das alles wunderbar bis jetzt, aber das fällt mir bis heute schwer oder ist eine große Sorge bis heute, dass ich denke, hoffentlich geht es mit ihm auch in Zukunft dann noch alles gut. Aber zum Glück ging es ihm sehr schnell nach der OP sehr gut. Also er ist, glaube ich, auch 3 oder 4 Tage nach der Operation durfte er schon wieder nach Hause. Und hat seine Niere hat wirklich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Und dann hatte seine verbliebene Niere die Funktion der Niere, die er mir geschenkt hat, sozusagen mit übernommen. Also er hat jetzt wieder ganz normale Nierenwerte auch.
Das heißt, er ist jetzt auch komplett medikamentenfrei?
Ja, er nimmt Medikamente gegen Blut, also gegen erhöhten Blutdruck, wobei nicht ganz klar ist, ob das mit der Niere was zu tun hat oder ob er die vielleicht jetzt auch so nehmen müsste. Der ist jetzt Mitte 70, also es kann einfach auch sein, dass man da so einen hohen Blutdruck hat. Ja.
Und bei dir, wie lange hat das gedauert, bis du wieder bei Kräften warst?
Och, nach der Niere ging das super schnell. Also das war ja nicht wie bei der Lunge, da war ich vorher nicht so super krank. Klar, da war ich dialysepflichtig, aber es ging mir eigentlich relativ gut. Ich habe die Dialyse auch immer gut vertragen, zum Glück. Und ich glaube, ich war anderthalb Wochen in der Klinik auch nur. Also es ging sehr schnell. Und dann haben die Ärzte in der Klinik mich gefragt, ob ich überhaupt eine Reha machen will. Ich sei ja so fit so. Und dann habe ich gesagt, na ja, wenn ich keine brauche, dann bin ich auch nicht böse, wenn ich direkt nach Hause gehe. Und dann war ich irgendwie anderthalb Wochen nach der OP zu Hause und habe sechs Wochen später wieder trainiert mit dem Sport. Und also das ging super schnell und super gut. Und die Niere hat auch super direkt von Anfang an gearbeitet. Ja, der Chirurg hat mir gesagt, die Niere hat schon im OP noch losgepinkelt, hat er zu mir gesagt. Ja, genau. Nee, also die Nieren-OP, das war wirklich, also im Vergleich zu der Lungengeschichte war das echt irgendwie relativ harmlos, dadurch, dass es eben auch eine Lebensspende war. Das macht das alles unkomplizierter und ich relativ fit in die OP rein bin, schnell hinterher wieder fit war und zum Glück bis heute das auch alles gut funktioniert.
Das war dann 2012 die Transplantation.
Genau.
Das heißt, die ist jetzt auch schon 13 Jahre alt. Mhm. Das ist ja auch recht lang für die Niere, ne? Mhm.
Das stimmt. Also Nieren können sehr lang funktionieren. Also ich kenne Leute, die schon 30 oder 40 Jahre mit einer Spenderniere leben. Aber es ist trotzdem gut. Also klar, es gibt immer auch Leute, wo so ein Spenderorgan nur ein Jahr oder nur fünf Jahre funktioniert. Also man darf sich immer glücklich schätzen, wenn man so viele Jahre so gut damit lebt. Und ich muss sagen, ich war jetzt auch gerade zur großen Jahreskontrolle von der Niere. Also die Niere arbeitet auch wirklich sehr, sehr gut nach wie vor.
Kann das auch mitunter daran liegen, dass sie von deinem Vater ist und dementsprechend eine höhere Kompatibilität gegeben
ist? Auf jeden Fall, ja. Also die Niere entspricht ja zur Hälfte genetisch sozusagen mir. Und das ist natürlich gerade, was Abstoßungsreaktionen betrifft, schon eine große Hilfe sozusagen. Das Immunsystem erkennt natürlich auch, dass die Niere nicht so ganz fremd ist, wie wenn sie jetzt von jemand komplett anderem wäre. Sie ist natürlich nicht genetisch gleich, aber immerhin halb genetisch gleich sozusagen. Und von daher, das ist schon ein großer Vorteil bei so einer Lebensspende, wenn die sozusagen aus einer genetischen, von einem Verwandten stammt.
Du hattest jetzt eben gerade gesagt, dass du schon nach sechs Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Sport wieder angefangen hast. Jetzt ist es ja so, wenn man eine Niere bekommt, dann soll man nicht so Kontaktsport machen oder Sportarten, wo man die Niere oder den eigenen Körper verletzen könnte durch Bälle oder Schläge, Tritte, was auch immer, ne? Ja. Für welchen Sport hast du dich denn entschieden?
Ich wäre natürlich gern wieder zurück zum Volleyball gegangen. Das sollte ich aber eben nicht machen, aus genau dem Grund. Volleyball ist recht verletzungsträchtig, ist jetzt kein direkter Kontaktsport, aber man verletzt sich da leicht, genau. Und dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Das hatte ich vorher auch schon immer gerne und auch ein bisschen mitgemacht, aber nie irgendwie leistungssportlich oder ambitioniert, sondern immer eher so nebenbei. Und mir ist eben gesagt worden, mach lieber eine Einzelsportart, wo eben kein Gegner direkt dabei ist und wo man sich auch nicht so leicht verletzt. Genau, und dann bin ich zur Leichtathletik und habe das dann auch richtig ambitioniert gemacht irgendwann.
Das heißt, zur Leichtathletik gehört welche Disziplin?
Also ich habe Kugelstoßen vor allem gemacht, genau. Und ich hatte ein bisschen witzige Kombination. Ich habe noch Weitsprung nämlich gemacht. Mhm. Weitsprung und Kugelstoßen ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Kombination. Der Weitsprung, das kam noch so aus meiner Volleyballerzeit, weil ich habe im Mittelblock gespielt im Volleyball und im Mittelblock spielen normal die großen Spielerinnen. Und ich bin nicht besonders groß. Also ich bin 1,72 und wenn man so auf einem höheren Niveau Volleyball spielt, also so, ich sag mal ab der dritten Liga oder so, da sind dann die Mittelblockerinnen 1,80, 1,90 groß. Und ich konnte mit meiner Größe nie mithalten und hatte aber eine gute Sprungkraft und war recht schnell und konnte eben über meine Sprungkraft dann viel wettmachen. Und wenn man schnell laufen kann und gut springen, dann ist man auch automatisch eine gute Weitspringerin. Also ich hatte nie eine besonders gute Technik im Weitsprung, aber ich konnte schnell laufen und konnte gut springen. Und dadurch war ich im Weitsprung dann auch immer auch ohne gute Technik recht gut. Deswegen habe ich das immer auch so ein bisschen nebenbei mitgemacht. Aber meine Hauptdisziplin war tatsächlich das Kugelstoßen.
Ja, also ich kenne es jetzt nur so ein bisschen aus meiner Zeit. Und im Leichtathletik war es immer so, ich war sehr, sehr gut im Rennen und im Springen. Aber im Werfen war ich nicht die Stärkste. Deswegen war ich gerade sehr verwundert. Dachte ja. Mir, wow, das ist eine ungewöhnliche Kombination.
Ja, tatsächlich ist auch so. Die meisten, genau, entweder kann man gut rennen und springen oder man kann gut werfen. Die meisten können nicht beides so gut. Ja. Wobei, bei mir ist auch interessant, also ich kann eigentlich werfen, ich kann schon ganz gut werfen, aber Kugelstoßen, das heißt ja stoßen, also werfen ist verboten beim Kugelstoßen. Also ich kann zum Beispiel gar nicht Speer werfen oder so. Also ich kann auch ganz gut Diskus werfen, aber ich kann zum Beispiel überhaupt nicht Speer werfen. Also ich kann auch nicht alle Wurfdisziplinen gut.
Okay. Ja. Bist du zum Sport gegangen mit der Intention, zu den Paralympics zu gehen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Die Intention war überhaupt nicht irgendwie Paralympics oder auch gar nicht Leistungssport am Anfang. Also die Intention war am Anfang wirklich nur wieder zurück ins normale Leben kommen, eine gute Belastbarkeit erreichen, dass man im Alltag gut klarkommt, wieder Spaß am Sport haben, an der Bewegung, Kontakt mit anderen Leuten haben, die nichts mit Krankheit zu tun haben. Das war eigentlich die Intention am Anfang. Und dann war in der ersten Gruppe, wo ich war, das war zufällig ein Leichtathletikverein, da hat man so ein bisschen Gymnastik gemacht und eben unterschiedliche Sachen in der Leichtathletik ausprobiert. Und da habe ich meinen ersten späteren Kugelstoßtrainer kennengelernt in der Gruppe. Und der hat einfach, glaube ich, gemerkt, da ist jemand, die hat schon ein bisschen leistungssportliche Vorerfahrung und man ist ja dann irgendwie auch immer ehrgeizig. Also ich bin auch so, wenn ich irgendwas mache, dann muss es immer 100% sein. Und der hatte dann einfach auch Spaß dran. Der hat gemerkt, die will vielleicht ein bisschen mehr machen. Und der hat mich natürlich auch mal so ein bisschen gekitzelt und hat gesagt, komm, und wir trainieren mal noch eine Woche, einmal in der Woche mehr. Und so steigerte sich das dann. Und ja, und das hat sich dann irgendwie so von alleine entwickelt. Also es war nie die Idee, irgendwie mal Leistungssport zu machen oder gar zu den Paralympics zu kommen, sondern das ist einfach so gewachsen dann im Lauf der Zeit.
Wie wurde dir dann gesagt, dass du Potenzial hast, bei den Paralympics dabei zu sein?
Tja, muss ich selber mal nachdenken, wie das eigentlich war. Also es war in dieser Trainingsgruppe, wir haben dann irgendwann, das ging so, dass wir eben erst einmal in die Woche trainiert haben, dann war es zweimal, dann war es dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, Wettkämpfe zu machen. Dann stößt man gewisse Weiten in den Wettkämpfen. Dann gibt's ja Normen. Also es gibt Listen vom Verband, wo dann drin steht, welche Normen man erfüllen muss, um zum Beispiel zu einer Meisterschaft zu dürfen, international oder so. Und so hat sich das entwickelt, dass wir gemerkt haben, hey, ich kann ja eine Norm erfüllen für eine Europameisterschaft zum Beispiel. Oder wir waren dicht dran. Dann haben wir natürlich, war der Ehrgeiz natürlich noch größer, noch mehr trainiert. Und man musste es dann bei bestimmten Wettkämpfen auch nachweisen, diese Norm. Und da habe ich dann mit diesem ersten Kugelstoßtrainer, haben wir da dran einfach gearbeitet. Und irgendwann war diese erste Norm mal für eine Europameisterschaft erfüllt. Das war, glaube ich, für 2014, wenn ich mich recht entsinne. Und dann ist es natürlich so, wenn der Verband dann sieht, da gibt's eine Athletin, die kann eine Norm erfüllen für eine internationale Meisterschaft, dann kommt natürlich der Verband auch, also der Deutsche Behindertensportverband ist dann auf mich zugekommen, hat mich eingeladen zu einem Lehrgang. Und bei diesem Lehrgang habe ich dann Steffi Nerius kennengelernt, meine Erfolgstrainerin sozusagen. Und Steffi hat mir damals, ich weiß das noch genau, im ersten Lehrgang, die hat zu mir gesagt, du hast richtig viel Talent, du hast richtig Potenzial, aber du musst mal ordentlich trainieren. Das hat sie mir gesagt zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwie schon 6-mal in der Woche trainiert haben wo ich dachte, ey, wir machen das schon richtig gut. Ne? Und irgendwie bin ich dann nach diesem Lehrgang nach Hause gefahren und habe dann, ja, sie hat mich irgendwie ins Grübeln gebracht und habe gedacht, ja, irgendwie, und es wäre ja schon schön, mal zu Paralympics und so. Und und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ein paar Wochen später habe ich Steffi dann angerufen und habe gesagt, also, du hast gesagt, ich muss mal ordentlich trainieren. Ich würde gerne ordentlich trainieren, ob sie meine neue Trainerin wird. Ja, und dann hat es noch mal ein bisschen gedauert natürlich und dann hat sich das so ergeben und ich habe dann tatsächlich meine Sachen in Würzburg gepackt, mein Leben hier auf Eis gelegt und bin umgezogen nach Leverkusen. Steffi war in Leverkusen oder ist es immer noch. Dort gibt's auch einen Verein, Bayer 04 Leverkusen, kennt man vielleicht vom Fußball, genau. Und die sind eben auch im Behindertensport sehr weit vorne dabei. Da gibt's auch eben so einen Stützpunkt, Leistungsstützpunkt, Olympiastützpunkt. Ja, und dann bin ich da hingezogen und habe angefangen, wirklich professionell zu trainieren. Und als ich dann bei Steffi war, habe ich auch gemerkt, was sie meint mit, du musst mal ordentlich trainieren.
Was hat sie denn gemeint?
Also einmal die Trainingsumfänge. Also ich habe dann wirklich bei Steffi, wir haben Montag bis Samstag immer zweimal am Tag. Also morgens eine Einheit, 2-3 Stunden, nachmittags eine Einheit, 2-3 Stunden. Dazwischen hat man Physiotherapie, hat man Sportpsychologie, Ernährungsberatung, also auch alles, was so drumherum ist. Das hatte ich natürlich hier in Würzburg gar nicht. Und auch die Art des Trainings, also dass man wirklich, also viel mehr Krafttraining, viel mehr Athletiktraining, also einfach auch die Vielfalt des Trainings. Hier in Würzburg haben wir oft eben mit der Kugel dann trainiert, Technik trainiert, aber wenig so diese sogenannten Zubringerleistungen, so nennt sich das trainiert, also wirklich Kraft, Schnellkraft, was man dann gar nicht mit der Kugel trainiert, sondern auf eine andere Art und Weise. Und das habe ich eben dann erst in Leverkusen gelernt, dass man wirklich, oder man kriegt dann einen Trainingsplan für die nächsten 3 Wochen und da steht dann genau drauf, so und so viel Sätze mit der Langhantel musst du machen, so und so viel Läufe in der und der Länge. Also da war genau aufgeschrieben, was ich machen muss. Und Techniktraining, also mit der Kugel, haben wir dann noch 1 oder 2 Mal in der Woche mal eine Einheit gemacht und alles andere war was anderes. Und die Entwicklung war dann einfach der Wahnsinn. Also ich war in Leverkusen und hatte, ich bin glaube ich mit einer Bestleistung von rund 10 Metern mit der Kugel nach Leverkusen umgezogen und habe dann schon innerhalb von einem Vierteljahr so zugelegt mit meiner Leistung und habe ja dann in Rio fast 14 Meter gestoßen. Wow. Und innerhalb von 3-4 Jahren hat sich das, und ein Meter ist im Kugelstoßen schon richtig, richtig viel. Also die Entwicklung war richtig gigantisch, auch die Leistungsentwicklung dann in Leverkusen. Also man hat schon gemerkt, was der Unterschied ist, ob man richtig professionell trainiert oder ob man eben hier in Würzburg, wo der Trainer auch super engagiert war und so, aber wo einfach nicht das Know-how da ist, wie man richtig professionell trainiert.
Du hast gerade gesagt, du hattest diesen Trainingsplan, wo wirklich drin stand, wann du was machst und wie viel du da stemmen musst, sag ich mal. Wurde da auch Rücksicht genommen auf deine persönlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel ein bisschen Ruhe oder etwas Kraftlosigkeit oder so?
Am Anfang zu viel. Also am Anfang war es echt so, dass Steffi immer Angst hatte auch oder das ganze Team, da ist ja so ein großes Team im Hintergrund, wenn man so an einem Olympiastützpunkt trainiert, also da gibt's eben Athletiktrainer, Physios und die Trainerin selber und auch Ärzte im Hintergrund, also das ist ja ein großes Team, mit dem man das macht. Und am Anfang waren ganz viele Bedenken, weil es natürlich auch keine Erfahrung gab mit so Sport auf so einem Niveau mit Spenderlunge und Spenderniere. Keiner wusste richtig, wie man das macht. Und es waren natürlich auch viel Ängste da, dass man da irgendeinen Schaden anrichtet. Und das durfte natürlich auch nicht passieren. Es war klar, die Spenderorgane haben immer die höchste Priorität. Und man darf jetzt nicht, um sportlichen Erfolg zu haben, da gesundheitlich irgendwas in Gefahr bringen. Und Steffi war aber so, die war einfach bereit, sich da reinzufuchsen, sich damit zu beschäftigen, sich auch zu belesen. Wie macht man das und sich viel zu beraten, auch mit den Ärzten und so. Und dann ist so im Laufe der Zeit eben immer mehr Vertrauen gewachsen. Am Anfang war es oft so, oh, lass uns das mal weglassen, vielleicht ist das zu viel, zu anstrengend. Und wir haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, nee, es geht eigentlich alles irgendwie. Und wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass wir auch nie mehr von vornherein vor einer Trainingseinheit sagen, oh, das lassen wir weg, weil es könnte vielleicht nicht gehen, sondern dass wir gesagt haben, wir probieren immer alles aus. Und wenn es dann nicht geht, kann man immer noch sagen, wir lassen es weg. Ganz oft war es aber so, dass das schon funktioniert hat, dass man nur Dinge dann ein bisschen verändern musste, ein bisschen rumtüfteln musste. Und fast alles hat irgendwie geklappt und dadurch haben wir halt in der Zeit auch echt viel erreichen können. Aber das musste wachsen. Also am Anfang war da viel Vorsicht und viel Zurückhaltung mit dem Training, weil man eben gedacht hat, ich bräuchte viel mehr Pausen oder viel mehr Anpassung. Und man hat aber festgestellt, es geht fast alles irgendwie. Und genau, und am Ende haben jetzt im Vergleich auch mit anderen Athleten, auch aus der Trainingsgruppe oder so, war der Unterschied nicht so groß. Also das Einzige, was ich immer merke, das merke ich auch heute noch, dass die Regenerationsfähigkeit so ein bisschen schlechter ist bei mir. Also dass ich, wenn ich eine harte Trainingseinheit hatte oder wenn ich jetzt heute mit dem Fahrrad irgendwie eine Tour mache, 100 Kilometer am Tag oder so, dass ich halt einfach dann am Tag später eine Pause brauche oder einfach länger brauche, bis ich mich erhole davon. Also Muskulatur braucht länger, der Körper braucht länger. Das ist aber tatsächlich die einzige Einschränkung, die ich auch während meiner sportlichen Karriere so gespürt habe, dass die Regenerationsfähigkeit einfach schlechter war, aber alles andere hat wunderbar funktioniert. Und das war auch was eigentlich nur bei so Sachen wie Trainingslager, wenn man wirklich eine Woche ganz intensiv im Trainingslager trainiert, dann war das mit der Regeneration manchmal schwierig, weil man halt gesagt hat, okay, ich muss jetzt wirklich mal einen halben Tag mal Pause machen, wo andere dann einfach voll durchziehen konnten. Aber das war letztendlich alles. Also sonst gab es eigentlich keine großen Einschränkungen.
Wie finanziert man sich in diesem Stadium, in dem du da warst?
Ich hatte Glück, ich hatte einen Profivertrag sozusagen mit dem Verein, wo ich war. Also da kriegt man dann im Monat, das sind keine großen Beträge, aber ein bisschen was. Die Sporthilfe, Stiftung Deutsche Sporthilfe, unterstützt einen, wenn man einen gewissen Kaderstatus hat. Also wenn man sich so auf paralympischem Niveau bewegt, ist man im höchsten Kader. Da kriegt man dann eben auch ein bisschen Geld. Man hat den einen oder anderen Sponsor, der das mitfinanziert. Und ich hatte wirklich Glück, die Zeit in Leverkusen konnte ich komplett sozusagen ohne arbeiten zu müssen nebenbei finanzieren, konnte sozusagen als Vollprofi trainieren, mich vorbereiten auf die Paralympics. Aber das ist was nicht jeder Parasportler kann oder auch nicht jeder olympische Sportler, weil es eben manchmal finanziell dann einfach nicht reicht. Ja, ich hatte Glück, dass ich dann, man kriegt ein paar hundert Euro da und ein paar hundert Euro da und am Ende läppert sich das so zusammen, dass man irgendwie über die Runden kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man als Sportler auch nicht auf ganz hohem Niveau irgendwie viel Geld verdient. Also man kann auch in der Zeit dann nichts zurücklegen, nichts ansparen, sondern man lebt ein paar Jahre so einfach, genau, man kommt über die Runden, sag ich mal. Und genau, und ist froh, dass man Sport machen kann, ohne noch nebenbei arbeiten zu müssen.
Wann bist du dann zu den Paralympics gekommen?
2016.
Das heißt also, das waren ungefähr um die 5, 6 Jahre? Nee, 5 Jahre, ne?
In Leverkusen?
Ja.
Oder ja, also es, ja, ja, nicht ganz, aber ja, fast, ja.
Okay, und wie war das? War dann schon klar, okay, du möchtest jetzt dahin, muss man sich darauf bewerben? Wie ist da der Prozess?
Also es war klar, ich möchte dahin. Das war sozusagen auch das Ziel, mit dem ich nach Leverkusen gegangen bin, dass ich gesagt habe, in den Jahren, die jetzt bleiben bis 2016, möchte ich so gut werden, dass ich die Qualifikation schaffe für Rio. Man muss Normen erfüllen, also man muss bestimmte Leistungen bringen, dass man die Chance hat, nominiert zu werden. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wie ich nach Leverkusen kam, noch nicht so stark von meiner Leistungsfähigkeit, dass ich mich qualifizierend hätte können für die Paralympics. Also da war ich noch ein Stück von weg. Und die Idee war aber, jetzt so professionell trainieren, dass man es eben schafft. Und die Idee war aber nur, wirklich nur die Qualifikation zu schaffen. Also das war das Ziel, einmal dabei sein bei Paralympics. Also es ging überhaupt noch nicht um irgendwas Größeres. Und dann bin ich über die Jahre immer fitter geworden. Dann macht man natürlich Europameisterschaften mit, man macht Weltmeisterschaften mit, wenn man sich qualifiziert. Und dann sieht der Verband natürlich auch, dass es da Chancen gibt, bei den Paralympics irgendwie unter die Top 10 zu kommen. Und genau, und dann war das so, dass ich dann vor Rio, in dem Jahr vorher, geht's dann drum, man kriegt Normen vorgegeben, der Verband sagt, so und so weit musst du stoßen, um nominiert werden zu können. Und aber auch wenn man dann die Qualifikation geschafft hat, ist es nicht unbedingt gesagt, dass man auch mitgenommen wird, weil es gibt manchmal mehr Athleten, die die Qualifikation schaffen, und letztendlich entscheidet der Verband, wer dann mitfahren darf.
Genau. Ah, das heißt also, wenn man einen schlechten Jahrgang hat und wo es einfach sehr viele gute Sportler gibt, dann kann man schneller ausgesiebt werden als in einem Jahr, wo es weniger gute gibt.
Genau. Also in der Regel ist so, dass man pro Sport, also pro Disziplin und Startklasse bei den Paralympics dürfen in der Regel nur 3 Athleten einer Nation antreten. Das sind auch die internationalen Regeln. Das heißt, wenn es aus Deutschland jetzt mehr als 3 Kugelstoßerinnen gegeben hätte für Rio in meiner Startklasse, die eben die Norm erfüllen können, dann entscheidet sozusagen der deutsche Verband, wer von den 3 welche 3 sozusagen dann tatsächlich nach Rio mitfahren dürfen. Wir hatten das jetzt bei uns nicht. Also wir waren nicht so viele deutsche Kugelstoßerinnen auf dem Niveau. Aber theoretisch wäre das möglich gewesen, ja. Und dann ist natürlich spannend. Also dann weiß man, ich habe die Norm erfüllt. Im besten Fall hat man sie vielleicht auch mehrfach erfüllt. Und man weiß, okay, man steht jetzt auf dieser Liste. Und dann ist aber trotzdem, es gibt dann ein Datum, wo die Nominierungen bekannt gegeben werden. Und da fiebert man natürlich dann trotzdem drauf hin, dass man sozusagen schwarz auf weiß hat. Du bist dabei. Und das war natürlich auch nochmal extrem cool dann, dieser Moment.
Kannst du dieses Gefühl genauer beschreiben?
Es war so ein gemischtes Gefühl tatsächlich. Also erstmal natürlich Riesenfreude und so das Gefühl, boah, man hat so einen riesen Meilenstein, auf den hat man so lange hingearbeitet, und es war natürlich auch emotional für mich irgendwie so ein großer Wunsch, einmal dieses da dabei zu sein bei diesen Spielen. Und also da war Riesenfreude und Emotion. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bloß kein gesundheitliches Problem mehr kriegen, keine Komplikation mehr kriegen, weil die Nominierung, die war, ich weiß gar nicht mehr genau, die ist so ein Vierteljahr oder weiß nicht, 3, 4, 5 Monate vor den Spielen. Und habe ich gedacht, okay, und jetzt bloß nichts mehr kriegen. Ich hatte in der Zeit davor, ich hatte eben Lungenembolien dann auch in der Zeit, wo ich in Leverkusen war und so. Und das war zum Glück alles noch rechtzeitig vorher, dass man sich wieder erholt hat dann. Also das war wirklich dann auch so die Angst, dass ich gedacht habe, jetzt bleib bloß irgendwie gesund diese 5 Monate oder keine Komplikation, die dieses Ziel dann doch noch zunichte macht. Und es war ganz spannend, weil Steffi hat mir das nie erzählt vor den Spielen. Und wir haben aber dann nach den Spielen oder direkt nach dem großen Erfolg in Rio haben wir uns umarmt. Und den ersten Satz, den Steffi zu mir gesagt hat, war, ich hatte so Angst, dass noch irgendwas dazwischen kommt. Also sie hatte genau den gleichen Gedanken wie ich. Und sie hat ihn aber nicht ausgesprochen mir gegenüber, um mich zu schützen. Und ich habe ihn auch nicht ausgesprochen ihr gegenüber, um sie zu schützen, weil wir irgendwie beide wussten, es ist für uns beide so wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Und keiner wollte dem anderen irgendwie da, glaube ich, irgendwelche Sorgen aufdrücken. Und das fand ich so spannend auch hinterher, dass sie dann das direkt auch so gesagt hat. Ich bin so froh, dass wir irgendwie bis hierhin gekommen sind und dass das alles geklappt hat.
Nachdem die Nominierung bekannt war, wie hat sich dein Trainingsplan danach verändert?
Erstmal eigentlich gar nicht. Der Trainingsplan ändert sich dann immer, je näher man einem Wettkampf kommt, weil man direkt vor dem Wettkampf dann nicht mehr ganz intensiv trainiert. Also es ist so, dass der Körper dann so 2 Wochen vor dem Wettkampf ein bisschen Erholung kriegt, dass man dann eben im Wettkampf wirklich so diese Spitze hat, also dass man ganz fit ist sozusagen am wichtigsten Punkt. Und Steffi war da unheimlich gut als Trainerin, die hat es sehr gut immer abschätzen können, dass man wirklich beim wichtigsten Wettkampf des Jahres, also es war dann in den Jahren vor Rio, waren das eben Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, man setzt sich immer so einen Schwerpunkt im Jahr, wo man sagt, an dem Punkt wollen wir auf der 100-prozentigen Leistungsfähigkeit sein. Und das hat Steffi als Trainer immer super hingekriegt, dass ich dann bei der EM, bei der WM oder dann eben bei den Paralympics immer absolut auf dem Punkt war von der Fitness. Und so 2 Wochen vor den Spielen macht man wirklich gar nicht mehr viel Training. Also man macht so ein bisschen Lockerung, man macht nochmal ein bisschen die Muskeln aktivieren und so, aber man macht jetzt nicht mehr richtig Krafttraining oder so. Also das, genau, dass der Körper sozusagen dann am Wettkampftag voll fit ist. Aber letztendlich Olympische Spiele, Paralympische Spiele, das ist alle 4 Jahre sozusagen ein Tag, an dem man dann voll fit sein muss. Und da gehört natürlich auch immer viel Glück dazu. Hat man in der Nacht vorher gut geschlafen? Ist man infektfrei? Also es kann so viel sein an dem Tag, was dann noch irgendwie dazwischen kommt. In so einem Wettkampf sind in der Regel irgendwie 10 Athletinnen oder mehr. Und die sind alle 10 super auf den Punkt und fit und vom Trainingszustand alle gleich. Und am Ende ist der Beste, der vielleicht auch ein bisschen Glück hat an dem Tag und eben an diesem Tag irgendwie dann der oder die Fitteste ist. Ja.
Ich weiß jetzt nur, wie es bei mir ist. Wenn ich viel Sport mache, dann ist es auch, dass der Zyklus das nochmal komplett beeinflusst und entscheidet, wie viel Energie und wie viel Kraft habe ich heute.
Ja.
Und ich auch demnach auch trainiere. Ich kann mir vorstellen, dass es da ja auch nochmal ein riesiger Einschnitt in dem Trainingsvorbereitung ist. Habt ihr versucht, den so ein bisschen zu kontrollieren durch die Pille oder so?
Also ich nehme so eine Dauerpille quasi, also die nehme ich durchgehend, so dass ich gar keine Blutung sozusagen habe. Das hat aber nichts mit dem Sport zu tun eigentlich. Das ist auch eher aus gesundheitlichen Gründen bei mir. Deswegen war das jetzt bei mir persönlich nicht so ein Thema. Aber es ist natürlich im Frauensport ganz allgemein auf jeden Fall ein Thema. Ja, also wir haben das Training jetzt so in der Sicht nicht irgendwie groß angepasst. Aber ich glaube, die Tendenz, also ich bin ja jetzt auch schon eine Weile raus so aus dem Leistungssport, aber man merkt schon, dass die letzten Jahre da auch sich forschungsmäßig ganz viel tut. Und ich glaube, dass heute die Leistungssportlerin heute, dass da schon mehr drauf geachtet wird im Training. Bei uns damals war es noch nicht so. Mhm. Aber ich glaube, da hat sich schon auch viel verändert, ja. Mhm.
Kannst du uns dann berichten, wie es dann letztendlich war in Rio für dich?
Ja, es war genial. Also es war gar nicht nur Rio selber, sondern es waren alles drumrum. Also man wird am Flughafen verabschiedet vom Bundespräsident. Das war damals noch Herr Gauck, der kam mit seiner Frau und war auch wirklich ganz nahbar. Also man konnte sich wirklich mit ihm unterhalten, ganz persönlich. Also fand ich total schön. Der kam nach Frankfurt zum Flughafen. Dann sind wir mit dem TUI-Siegerflieger Lufthansa nach Rio geflogen worden. Und der Captain natürlich, ja, ich bin so stolz, Sie nach Rio fliegen zu dürfen und so. Also es ist ja alles irgendwie was Besonderes. Die Einkleidung, also wenn man die Klamotten kriegt für Rio. Da waren wir in der Bundeswehrkaserne in Hannover. Und das war auch so toll, weil die Soldaten, die das dann machen, natürlich auch alle stolz wie Bolle sind, dass sie das machen dürfen. Und es war irgendwie lustig, weil man war gegenseitig dann. Man fand sich gegenseitig so toll. Die fanden uns toll und wir fanden es irgendwie toll. Und genau, und dann kriegt man da zig Klamotten, wo ich denke, in 2 Wochen, wann soll ich das alles anziehen? Also bergeweise. Und dann kriegt man so einen Katalog, quasi so ein kleines Heft, wo dann drinsteht, zu welcher Gelegenheit man was anzuziehen hat. Also das darf man dann auch nicht selber aussuchen, sondern gibt es dann, also wenn man Termin im Fernsehstudio hat, dann muss man das anziehen. Oder wenn man im Deutschen Haus irgendwas hat, dann muss man das anziehen. Also man hat da so eine klare Vorgabe. Und also das waren alles so ganz interessante Erfahrungen einfach. Rio selber war toll, die Spiele, klar, das war natürlich das Highlight. Im Olympischen Dorf, da ist man einfach, das ist wie eine kleine Stadt. Also lauter Hochhäuser letztendlich, wo die Nationen wohnen. Also jede Nation hat so ein eigenes Haus gehabt. Oder die kleineren haben sich dann auch mal geteilt. Und dann gab es so eine Plaza, wie so eine Fußgängerzone mit allem drum und dran, mit Friseur, mit Café, wo man sich dann getroffen hat nachmittags, irgendwie, wenn man nicht trainiert hat oder keinen Wettkampf hatte. Und man trifft sich halt auch mit Sportlern aus allen Nationen. Und was auch schön ist, auch mit aus allen Sportarten. Weil wenn man in der Leichtathletik ist, dann trifft man bei OPO oder Weltmeisterschaften auch internationale Athleten, aber halt nur aus der Leichtathletik. Und das Schöne bei Paralympics ist ja, dass alle Sportarten zusammenkommen. Das heißt, man trifft alle Sportarten da und eben aus aller Welt Athleten und Trainer. Und ja, das ist eine tolle Erfahrung. Und auch in der Mensa, eine riesen Mensa, wo dann 5000 Leute gleichzeitig essen, oder ein riesen Gym, wo man eben dann Krafttraining noch machen konnte im Olympischen Dorf. Und ja, die ganze Stimmung da, das ist natürlich total toll. Das kann man gar nicht so in Worte fassen. Also das ist echt ein Erlebnis, was man, glaube ich, nie vergisst. Und das ist vor allem auch was, wovon ich, glaube ich, immer zehren kann, auch wenn irgendwie mal wieder Rückschläge kommen. Das sind so Erinnerungen, da kann man sich immer toll dran zurückerinnern. Ja. Und ich meine, der Wettkampf war natürlich dann auch mega, aber einfach auch dieses Ganze drumherum war toll. Ja.
Wie war denn dann der Wettkampf für dich?
Also der Druck war riesengroß vorher, weil ich bin tatsächlich als Weltranglistenerste und auch als aktuelle Weltrekordhalterin nach Rio geflogen. Den Weltrekord hatte ich ein paar Wochen vorher selber sozusagen nochmal verbessert. Und dann fliegt man natürlich mit einem großen Druck hin, weil natürlich alle Medien, alle um einen rum irgendwie sagen, okay, jetzt musst du die Medaille auch machen, wenn du so dahin fährst. Und das ist natürlich für einen Athleten ein Riesendruck, wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt keine Medaille mache, dann kriege ich irgendwie blöden Sprüche oder sind alle enttäuscht oder ja, wird man in den Medien dann zerrissen und so. Weil in den Medien zählt ja auch nichts, dass man bei Paralympics dabei ist oder bei Olympischen Spielen, obwohl das ja schon eine Wahnsinnsleistung ist. Also man muss immer überlegen, Athleten, die es dahin schaffen, das sind schon die allerbesten der Welt. Ja. Und selbst wenn ich 10. werde bei Olympia oder 20. oder 50. ist das schon eine mega tolle Leistung. Und das wird aber bei uns natürlich nicht anerkannt, sondern bei uns wird halt die Medaille anerkannt. Ja, und dann bin ich in diesen Wettkampf rein und es ist einfach von Anfang an super gut gelaufen. Also erstmal war es ein schöner Abend, weil es war warm. Das ist so für einen Spastiker immer gut. Also wenn man so spastische Muskeln hat, da ist Wärme immer gut. Mhm. Und das war schon mal eine gute Voraussetzung, dass ich dachte, okay, heute ist ein guter Tag, es ist warm. Und beim Einstoßen hat schon alles so super geklappt. Ja, ich habe mich schon beim Einstoßen so gefreut, weil es einfach so gut, also man spürt ja sofort, wie bin ich heute drauf und so. Und ich habe mich schon so gefreut und Steffi hat hinterher, habe ich einen Anschiss von ihr gekriegt, weil ich mich schon beim Einstoßen offensichtlich so, also man hat mir das auch angesehen, dass ich irgendwie mich schon so gefreut habe und sie hat dann hinterher so geschimpft, hat gesagt, das macht man nicht, dass man sich beim Einstoßen freut. Und ja, also das war irgendwie ganz witzig und es war auch so, man ist in der Leichtathletik oder im Sport allgemein in so einem Callroom vorher, das heißt, also man sitzt dann eine Stunde vor dem Wettkampf, kommt mal vom Aufwärmbereich in so ein Zelt, da sammeln sich die Athleten alle, dann wird nochmal kontrolliert, irgendwie Sponsoren auf dem Trikot, ob alle Regeln eingehalten sind, man darf ja keine Handys oder sowas haben, es wird alles, Taschen werden kontrolliert und so, genau, und dann wird man irgendwie eine halbe Stunde vor dem Wettkampf, wird man dann ins Stadion reingeführt. Und in diesem Callroom, da waren natürlich die ganzen Konkurrentinnen, die kannte man natürlich auch, so von Europa-Weltmeisterschaften vorher schon. Und da war eine Chinesin, die, das war immer so meine stärkste Konkurrentin. Und die hatte ich noch nie geschlagen zu dem Zeitpunkt. Also die hat immer immer noch irgendwie im letzten Versuch hat die mich dann immer noch geschlagen bei WM und so. Die war dann am Ende immer vorne. Und die war aber tierisch nervös. Also die tigerte dann im Callroom so hin und her und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, so psychomäßig, ich nehme mir jetzt einen Stuhl und setze mich da einfach hin und habe mich dann irgendwie so ganz entspannt, also scheinbar ganz entspannt auf diesen Stuhl gesetzt und habe der Chinesin so ein bisschen so bedeutet sozusagen, dass ich entspannt bin und dass das heute mein Tag ist und so. Ja, und genau, dann sind wir raus und dann ist es einfach, ja, der erste Versuch war schon super und dann ich war vom ersten Versuch an dann auch vorne. Man hat 6 Versuche oder man hat erstmal 3 Versuche, dann wird sozusagen, werden die besten 8, dürfen nochmal 3 Versuche machen. Und ich war schon nach dem ersten Versuch direkt vorne. Und dann zittert man natürlich mit jedem Versuch, gerade mit der Chinesin immer. Ich dachte, okay, die haut beim letzten Versuch wieder einen raus. Und dann haben wir die Situation wie immer, dass ich 5 Versuche vorne war und im 6. gewinnt sie dann doch. Und ja, und so war es dann aber eben nicht. Also der erste Versuch war direkt auch der Gewinnerversuch quasi, war auch neuer Weltrekord wieder, genau. Und
wie weit war das dann?
13,96.
Wow. Mhm.
Und genau, mit 13,82 war ich angereist, Weltrekord 13,82, genau, und 13,96 war dann
der
erste Versuch.
Wow, das ist ein riesiger Sprung.
Ja, und genau, da kam die Chinesin dann auch nicht mehr ran, ja. Und das war krass und man checkt es ja erstmal gar nicht. Also es war wirklich, man macht diesen Wettkampf und die Medien haben auch hinterher so ein bisschen gelacht, weil sie gesagt haben, du hast dich gar nicht so richtig gefreut da im Stadion. Und das war auch wirklich so, weil man rafft es irgendwie überhaupt noch nicht. Und ja, und dann geht man raus aus dem Stadion, geht man durch diese Mixed Zone, wo die ganzen Medien stehen, dann gibt man 100 Interviews. Klar, wenn man dann gewonnen hat, dann kommen natürlich auch alle deutschen Medien vor allem natürlich, gibt da 100 Interviews, dann rennt dauernd der Dopingkontrolleur hinter einem her und sagt, ja, wir müssen hier Dopingkontrolle machen und so. Ja, dann macht man Dopingkontrolle und dann auch direkt zur Siegerehrung. Also es war dann alles so zack, zack, zack. Und ich konnte meine Trainerin gar nicht sprechen. Also die war auf der Tribüne, aber wir konnten uns ja nicht wirklich irgendwie nach dem Sieg mal unterhalten oder sprechen so richtig. Und es hat irgendwie 3-4 Stunden gedauert, bis ich nach dem Wettkampf aus dem Stadion raus war, aus dem Innenraum. Mit Dopingkontrollen und Siegerehrung und allem. Und das war eigentlich die schönste Situation aus dem Stadion raus. Und dann kam mir meine Trainerin direkt entgegen und wir sind uns halt direkt so in die Arme gefallen und haben beide erstmal geheult und also geheult, gefreut, alles gleichzeitig. Und das war einfach super genial, ja.
Wann hast du denn das erste Mal deine Familie gesprochen?
Meine Schwester war tatsächlich vor Ort in Rio. Die war auch auf der Tribüne. Die habe ich dann, jetzt muss ich gerade überlegen, war das an dem Abend? Nee, das war nicht an dem Abend, weil ich nämlich am nächsten Tag noch Weitsprungwettkampf hatte. Also das war vom Timing auch echt schwierig. Ich hatte an dem einen Abend Kugelstoßen und am nächsten Vormittag direkt Weitsprungwettkampf. Und deswegen konnte ich an dem Kugelstoßabend auch nicht feiern, was natürlich ein bisschen schade war. Und meine Schwester war aber im Stadion dabei, auch mit einer Freundin. Genau, also die haben direkt sozusagen live zugeguckt. Wir haben uns aber an dem Abend dann nicht mehr gesehen, weil ich bin direkt dann, es war eh recht spät, habe irgendwie noch was gegessen, bin ins Bett, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Und dann haben wir aber am nächsten Tag natürlich auch im Deutschen Haus abends und so gefeiert. Und da war dann meine eine Schwester auch dabei. Genau, sonst war aus der Familie jetzt niemand vor Ort. Aber klar, man hat natürlich telefoniert und so, klar.
Die waren stolz wie Bolle wahrscheinlich.
Ja, voll. Ja, klar.
Ja. Du hast jetzt gesagt, dass am nächsten Tag dann Weitsprung für dich dran war.
Ja.
Ist das nicht ein bisschen herausfordernd, weil also du versuchst ja deine komplette Energie an diesem Tag einmal abzuladen und am nächsten Tag musst du ja nochmal so viel Energie aufbringen. Ist das nicht schwierig?
Doch, es war schwierig und man hat es auch gemerkt tatsächlich, dass die Spannung raus war beim Weitsprung. Also es war interessant, weil eigentlich ich hatte mit diesem Kugelstoß, mit dieser Medaille oder mit Goldmedaille, ich hatte alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann ist natürlich einfach genau, man merkt, die Spannung ist raus. Man denkt, scheißegal, was jetzt noch kommt, so ungefähr. Und es war schon echt auch schwierig, das dann nochmal so aufzubauen am nächsten Tag. Andererseits war es natürlich auch ein Vorteil, dass man sagt, okay, ich habe alles erreicht, es kann jetzt nur noch was obendrauf kommen, es kann nur besser werden. Also der Druck war auch komplett weg, den ich so vorm Kugelstoßen hatte. Bei dem Weitsprung waren die Erwartungshaltung auch nicht so groß von anderen. Deswegen konnte ich da irgendwie einfach frei reingehen und sagen, okay, ich habe ich habe alles erreicht, ich habe den fetten Erfolg jetzt gehabt, ich kann einfach jetzt Spaß haben und den Wettkampf machen. Und so habe ich es auch gemacht. Und letztendlich ist ja im Weitsprung tatsächlich auch noch Silber dann rausgesprungen. Wow. Ja, also das war dann natürlich noch so dieses Sahnehäubchen oben drauf.
Das ist die Kirsche auf der Sahne.
Genau. Ja, das war tatsächlich, also im Weitsprung habe ich mir gar nichts ausgerechnet. Ich war da, man sieht es ja einfach an der Weltrangliste auch, wo man ungefähr steht. Ich war da schon relativ weit oben auch dabei, aber ich habe mir da gar nichts vorgenommen. Also da habe ich tatsächlich irgendwie gedacht, wenn es eine Medaille wird, ist schön, aber ich habe jetzt nicht das irgendwie geplant. Beim Kugelstoßen war das anders. Da ist man natürlich schon auch die eigene Erwartung, dass man denkt, naja, da hätte ich schon gern irgendwie eine Medaille. Und genau, und dann hat es im Weitsprung auch noch geklappt und das war natürlich dann super perfekt, ja.
Würdest du sagen, dass das Gefühl, was du dir vorher vielleicht ausgemalt hast, dass das auch so eingetroffen ist, dass du danach hattest?
Ich glaube, es war viel besser, als ich es mir vorher, ich glaube, man kann sich das vorher gar nicht vorstellen irgendwie. Also mit dieser Medaille, also vor allem nach dem Kugelstoßen, ich weiß, man wird ja mit so Shuttlebussen dann vom Stadion zum Olympischen Dorf gefahren und so. Und ich weiß an dem Abend, wie ich zurückgefahren bin von dem Kugelstoßwettkampf zurück ins Olympische Dorf, dass man dann irgendwie erst so richtig anfängt nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und das hat auch dann noch Tage gedauert irgendwie, bis sich das richtig auch setzt im Kopf, was das bedeutet und wie sich das an, also man kann noch gar nicht richtig fühlen, weil natürlich auch so viele Leute auf einmal was von einem wollen und genau jeder fragt einen, wie fühlt sich das gerade an und man fühlt irgendwie gerade gar nichts, weil man denkt, oh Gott, ja, ich bin gerade nur im Stress irgendwie hin und her, man rennt hin und her und Interview da und Interview hier, genau, und das kommt dann erst wirklich später, so dieses, wirklich, dass man das Gefühl hat, oh, ich habe hier gerade was richtig Großes geschafft. Und es war ja einfach auch für mich persönlich so ein großes Ziel oder so für mich persönlich so wichtig, das zu schaffen, einmal nach Rio zu kommen. Und für mich war allein schon die Reise dahin ja schon gigantisch. Und dann einfach auch noch sagen, ich habe das so gekrönt jetzt für mich noch. Und für mich war auch klar, ich höre nach Rio auf mit dem Leistungssport. Das war vorher schon klar. Und dann ist natürlich einfach super, wenn man mit so einem Erfolg aufhören kann, sozusagen am absoluten Erfolgshöhepunkt. Also mehr kann man nicht erreichen im Sport als die olympische oder paralympische Goldmedaille und dann zu sagen, okay, und jetzt kann ich aufhören. Ja, und das ist bis heute irgendwie noch ein schönes Gefühl. Ich denke total gerne dran zurück. Und es war natürlich auch nach Rio dann noch, wen man alles kennenlernt. Also dann schüttelt man Angela Merkel die Hand und Herr de Maizière war damals noch Innenminister. Und genau, also man lernt unheimlich viele Leute kennen, die man sonst natürlich niemals irgendwie kennenlernen würde. Dann kriegt man so, habe ich dann auch vom Bundespräsidenten dieses silberne Lorbeerblatt bekommen. Das ist quasi die höchste Auszeichnung des Landes Deutschland, also vom Bund sozusagen für Erfolg im Sport, also für erfolgreiche deutsche Sportler. Und das sind natürlich dann auch Ehrungen. Das ist schon was Tolles. Also das kriegen nicht viele Leute. Und also da war so auch das Jahr nach Rio, da ist noch so viel passiert an solchen Dingen, genau, die einfach auch toll sind. Das ist gar nicht nur die Spiele selber.
Ja. Wenn du heute jetzt so darüber nachdenkst oder wenn du jetzt so darüber sprichst, vermisst du auch dieses Gefühl, was du da hattest?
Ich merke manchmal, wenn ich heute so Sport im Fernsehen angucke oder gerade auch Paralympics oder so, jetzt Paris zum Beispiel, und ich gucke mir das an, dann merke ich schon, das kribbelt. Also ich denke, ich hätte schon Lust, da auch noch mal dabei zu sein. Das ist schon cool. Gerade jetzt Paris, wo einfach auch so eine tolle Stimmung war und so. Man denkt, ja, wäre schon noch mal cool. Aber ich denke immer, ich hätte Lust, so einen Wettkampf noch mal mitzumachen. Aber ich hätte keine Lust mehr, diesen Aufwand zu betreiben. Und also wirklich diesen Trainingsaufwand und so. Da hätte ich keine Lust mehr drauf. Und genau, und deswegen, also ich bin mir einfach dessen bewusst, dass es ohne großen Aufwand nicht geht. Aber ja, so diesen Wettkampf, das hätte ich schon nochmal Bock, da irgendwie dabei zu sein. Ja, wobei ich gucke es mir einfach auch gerne an, entweder im Fernsehen oder ich war in Paris auch live dann vor Ort. Und das ist dann schon auch schön. Man kriegt es natürlich nicht so ganz direkt mit, aber man kriegt dann schon die Stimmung trotzdem auch ganz schön mit, ja.
Als du denn zurück in Deutschland warst, wie war das mit deiner körperlichen Verfassung, als du dann aufgehört hast, den Sport zu machen?
Erstmal war alles gut. Also man muss ja ein bisschen abtrainieren, wenn man so aus dem Leistungssport kommt. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich habe gestern noch oder die letzte Woche noch irgendwie 30 Stunden trainiert und nächste Woche gar nichts mehr, sondern ich hatte dann über 3 Monate noch so einen Trainingsplan. Also Rio war im September und ich habe dann noch so bis Anfang Januar oder Mitte Januar 2017 sozusagen einen Trainingsplan gehabt, wo ich eben wirklich so nach und nach immer weniger gemacht habe. Also dass man nicht wirklich gleich bei Null ist, sondern dass man so nach und nach abtrainiert. Und das habe ich auch gemacht, genau. Und danach einfach sozusagen wie jeder, der gerne Sport treibt. Also ich mache auch heute noch viel Sport, 3-4 Mal die Woche, aber eben nur noch das, worauf ich Lust habe und nicht mehr nach Plan oder so oder auch keine Wettkämpfe mehr, sondern einfach nur, wenn ich Bock habe, irgendwie Fahrrad zu fahren oder in die Berge zu wandern oder so, dann mache ich das, genau.
Und wie ging es deinen Organen, also den Organen, die du bekommen hast? Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt?
Also mir ging es gut die ersten Jahre noch nach Rio. Habe ich einen Unterschied gemerkt? Das ist eine gute Frage. Also klar, die Lunge war natürlich schon als ich voll im Training war, noch besser von der Lungenfunktion, als sie jetzt ist. Aber es war jetzt keine große Einschränkung. Also die Lungenfunktion war auch danach nach wie vor gut. Aber klar, wenn man natürlich voll trainiert ist, dann ist natürlich die Belastungsfähigkeit schon besser, als wenn man so nicht mehr so voll im Training ist. Aber es war jetzt nichts, was mich im Alltag irgendwie beeinträchtigt hätte oder so. Also es ging mir schon erstmal auch nach Rio dann noch gut.
Wann kam dann die zweite Transplantation ins Spiel?
Das ging 2019 los, wo ich gemerkt habe, ich habe so einen kleinen Computer hier zu Hause. Da puste ich immer einmal am Tag rein. Der misst die Lungenfunktion. Und der zeigt sozusagen mit einem ganz empfindlichen Wert an, wenn zum Beispiel eine Abstoßung beginnt oder wenn an der Lunge irgendwas nicht stimmt, dann wird da ein Wert relativ schnell auffällig. Und so ging das los, dass ich gepustet habe irgendwie und gemerkt habe, okay, immer mal wieder wird der Wert schlecht. Mir ging es sonst gut, ich habe sonst eigentlich nichts gemerkt, aber ich habe gemerkt, na, die Werte sind nicht so ganz gut. Und dann muss man sich sozusagen auch mit dem Transplantationszentrum in Verbindung setzen und die machen natürlich weiterführende Untersuchungen. Die haben dann erstmal ausgeschlossen, dass irgendwas anderes mit der Lunge nicht in Ordnung ist, also dass man keine Infektion hat oder einen Pilz in der Lunge oder irgend sowas. Und haben gesagt, nee, an der Lunge ist sonst nichts. Und dann sagt man eben, okay, wenn man nichts anderes findet, dann ist es die Abstoßung letztendlich, wenn sich die Werte verschlechtern. Und dann hat man wieder versucht, wie vor der ersten Lunge auch, mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten das aufzuhalten, die Abstoßung. Und das hat aber leider auch nicht funktioniert. Und dann war es wirklich wieder innerhalb eines Jahres, ging also relativ schnell, dass so von einer Abstoßung, von der ich erst noch gar nichts gemerkt habe körperlich, außer an den Werten, die man sehen konnte, wirklich zunehmend wieder schlechter belastbar wurde, wieder nicht mehr gut Treppen steigen konnte, nicht mehr gut laufen konnte, irgendwann auch wieder Sauerstoff gebraucht habe, 24 Stunden am Tag. Und dann eben 2019 wieder auf die Warteliste kam für eine Retransplantation, so nennt sich das dann. Und zwar bin ich am 13. September 2019 wieder auf die Warteliste gekommen und am 13. September 2016 war der Sieg in Rio, also genau 3 Jahre später. Und ich habe es aber als gutes Omen irgendwie betrachtet. Ich habe gesagt, 13. September ist ein guter Tag für mich und bin da wieder auf die Warteliste gekommen, genau. Und war aber zum Glück nicht so schwer krank wie vor der ersten Lungentransplantation. Das heißt, ich konnte zu Hause warten. Ja, und ich saß dann hier zu Hause und wie wir alle wissen, kam Anfang 2020 dann Corona. Das war natürlich ein großes Problem.
Also du wusstest ja nun, wie dieser Zustand ist, wenn du wirklich einfach nichts mehr kannst. Hattest du große Sorge, dass du wieder in diesen Zustand fällst?
Ja, klar. Also ich hatte auch große Sorge, dass es wieder so extrem wird wie beim ersten Mal. Wieder mit dieser Intensivsituation und so. Also da war die Angst schon groß. Und wie dann Corona kam, war natürlich die Angst vor allem groß, dass man sich Corona einfängt. Es gab noch keine Impfungen am Anfang, es gab wenig Schutzkleidung und so, also es war ein Riesenproblem. Und es war klar, und da hatte ich schon Sauerstoff zu der Zeit, also es war klar, wenn ich mir das einfange, dass ich das vielleicht auch nicht überleben würde. Und das waren schon große Ängste, ja. Und ich saß dann 7 Monate hier zu Hause. Irgendwann kam der Anruf auch vom Transplantationszentrum, wie das mit Corona dann akuter wurde. Die haben gesagt, bitte niemanden mehr reinlassen hier in die Wohnung. Das heißt, ich habe dann sogenannte Schutzquarantäne, so nennt sich das. Also es durfte dann, kam der Pflegedienst, kam einmal am Tag so zum Duschen und so. Und der Sauerstofflieferant kam einmal die Woche und alle anderen durften nicht mehr rein, also auch die Familien nicht mehr. Wir haben dann wirklich so Abendessen per Skype am Laptop und so gemacht. Also zum Glück gab es ja diese Möglichkeiten dann auch vermehrt durch Corona, dass man viel digital machen konnte. Aber ich hatte wirklich 7 Monate eigentlich mit ganz wenig Menschen nur Kontakt vor lauter Angst, dass eben irgendeiner dann mit Corona hier reinkommt. Und ich weiß auch noch, es gab Situationen, da kam der Pflegedienst hier rein morgens und hat gesagt, ja, ich komme gerade hier von der Omi mit Fieber. Und ich meine, der Pflegedienst, der konnte ja auch keinen Sicherheitsabstand halten oder so. Klar, also die kamen natürlich näher als 1,5 oder 2 Meter an mich ran, hatten keine vernünftige Schutzkleidung am Anfang und so. Also es war echt die Vollkatastrophe eigentlich. Ja, und so habe ich dann 7 Monate gewartet. Und nach 7 Monaten kam dann der entscheidende Anruf.
Und wie war da das Gefühl?
Ja, jetzt habe ich das Gefühl endlich auch gehabt, genau. Also es war auch schräg, weil ich war schon umgezogen, so zum ins Bett gehen. Es war so 22:30 abends. Und dann habe ich die Nummer gesehen vom Transplantationszentrum auf dem Handy. Und es war klar, wenn die mich nachts um 22:30 anrufen, ist ja klar, gibt nur den einen Grund, warum die anrufen um die Uhrzeit. Und ich konnte erstmal nicht rangehen. Ich war wie erstarrt irgendwie. Ich habe diese Nummer gesehen und wusste genau, was die mir jetzt gleich sagen am Telefon. Und ich konnte nicht rangehen. Also es war echt so, jetzt drück auf annehmen und so. Naja, und dann habe ich es aber doch geschafft. Und genau, dann war da die erste Frage von dem Arzt am anderen Ende, dass er gesagt hat, ja, geht's Ihnen gut? Haben Sie Fieber? Hatten Sie Kontakt mit jemand, der Corona hat? Das waren so die ersten Fragen, weil das natürlich die Transplantation ausgeschlossen hätte. Ich sag, nein, alles gut, mir geht's gut. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben hier ein Organ, was auf dem Papier so aussieht, als ob's passen könnte. Und ich schicke Ihnen einen Transport und das Transplantationszentrum ist in Hannover, also von hier aus ja so 3,5-4 Stunden weg im Auto. Und schicke Ihnen eine 30 Minuten einen Transport und dann geht's los, ja. Und dann habe ich nur gesagt, okay, irgendwie aufgelegt. Dann habe ich die Family einmal kurz angerufen, habe gesagt, geht jetzt los. Und habe irgendwie ein Täschchen gepackt und genau, und dann sind wir losgefahren und zu meinen Family, meinen Geschwistern habe ich dann nur gesagt, also ich rufe dann aus dem Auto aus nochmal an, weil ja dann zum Packen und so auch nicht so viel Zeit war. Und dann habe ich gesagt, also ich packe jetzt und dann rufe ich euch im Auto nochmal an. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und dann, genau, und dann war halt Corona. Das heißt, es durfte auch niemand in die Klinik mit rein, was natürlich auch schwer war, vor allem nach der Transplantation dann, wenn man halt dann doch wieder auf intensiv wach wird und gerne jemand hätte, der einem das Händchen mal ein bisschen hält und so. Und das war halt alles nicht, weil also es durfte niemand rein in der Zeit. Es durfte kein Besuch rein. Also man war da wirklich komplett dann alleine. Und ja, aber es war trotzdem, ich war froh, dass überhaupt transplantiert wurde zu Corona-Zeiten, weil das war ja am Anfang auch gar nicht klar, wird überhaupt transplantiert. Und ja, und es hat letztlich alles gut geklappt. Man war da zwar sehr alleine irgendwie in der Zeit, aber andererseits bin ich froh, dass es überhaupt geklappt hat.
Konntest du genauso schnell wieder regenerieren wie beim ersten Mal?
Ja, fast noch schneller, weil ich eben auch fitter in die OP reingegangen bin. Also ich war wieder nach 6 Wochen wieder zu Hause. Das Gleiche eigentlich, 3 Wochen Akutklinik, 3 Wochen Reha und dann auch wieder nach Hause. Und mir ging es auch super schnell wieder gut. Ja, ich habe aber glücklicherweise auch wirklich die Transplantation ohne größere Komplikationen irgendwie immer geschafft. Ich hatte nie irgendwas, was die Zeit dann verlängert hätte, so die Heilungszeit.
Du hattest ja jetzt mehrere Transplantationen und gerade bei deinen beiden Lungentransplantationen hattest du Wartezeiten. Wie war die Wartezeit von der ersten Transplantation auf der Intensivklinik, wo du nichts machen konntest, im Gegenteil zu der Wartezeit von der zweiten Transplantation, der zweiten Lungentransplantation, wo du zu Hause warst, aber komplett isoliert warst? Was war da der Unterschied?
Also bei der ersten Wartezeit, da war es natürlich viel existenzieller, die ganze Situation, oder viel, viel klarer, dass es wirklich jetzt auf den Tag ankommt mit dem Organ, dass man nicht weiß, überlebe ich den nächsten Tag, überlebe ich die nächste Woche, eben kommt eine Infektion, die mich dann umbringt, bevor das Organ da ist. Also das war so von den Gefühlen oder Ängsten viel existenzieller. Aber die Zeit war natürlich kürzer. Andererseits kam einem die Zeit natürlich auch vielleicht länger vor, weil man halt wirklich so gar nichts machen konnte. Aber das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, kann ich euch gar nicht mehr so genau sagen, wie da das Gefühl war. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Beim zweiten Mal waren die Ängste mit Corona sehr stark. Das erinnere ich mich schon, weil man ja auch das überhaupt noch nicht einschätzen könnte. Was bedeutet Corona? Irgendein neues Virus, was die Lunge angreift und keiner wusste so richtig. Und da war die Isolation zu Hause natürlich auch krass, dass man einfach Freunde, Familie gar nicht sehen durfte oder nur digital irgendwie sehen durfte. Aber da war diese existenzielle Angst um das Leben nicht so extrem, weil schon, mir ging es schon schlecht und so, aber es war klar, ich würde jetzt nicht von heute auf morgen sozusagen, also ich halte schon noch ein bisschen durch, ich sterbe jetzt nicht von heute auf morgen da an diesem Problem. Insofern ist es, war es einfach komplett anders, würde ich sagen, so die Wartezeit.
Jetzt ist es ja so, dass es viele Menschen gibt, die auf ein Organ warten und teilweise auch mehrere Jahre. Was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Haltet durch, es lohnt sich. Ja, es ist, man darf nicht aufgeben und gerade die Menschen, die auf eine Niere warten, die warten zum Teil 8 bis 10 Jahre auf so eine Niere, was echt hart ist, gerade wenn man dann eben dialysieren muss und so. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich durchzuhalten, es lohnt sich zu kämpfen, weil es eben hinterher wirklich besser ist und die Lebensqualität sich so erhöht durch ein Spenderorgan. Und ja, ich versuche alle Menschen zu ermutigen, durchzuhalten und ich versuche auch dafür zu kämpfen, dass sich die Wartezeiten verkürzen in Deutschland und politisch was zu verändern, dass es eben besser wird, die Organspendesituation.
Wie machst du das denn?
Ich versuche aufzuklären. Ich erzähle meine Geschichte, weil ich glaube, meine Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte beim Thema Transplantation. Viele Menschen glauben, Transplantation ist sinnlos, weil die Menschen hinterher auch nicht gesünder sind als vorher, was einfach nicht stimmt. Ich bin natürlich nicht gesund, das ist klar. Aber ich habe so eine so viel bessere Lebensqualität. Mir sind 16 Jahre geschenkt worden durch die Spenderorgane, die so prall gefüllt waren mit Leben, für die ich einfach super dankbar bin und die ich nie gehabt hätte, wenn ich diese Organe nicht bekommen hätte. Und deswegen versuche ich aufzuklären, versuche zu zeigen, was für eine gute Sache Organspende ist. Und ich versuche vor allem den Leuten zu erklären, dass es gar nicht immer so darum geht, dass jeder Organspender sein muss, aber dass es wichtig ist, dass jeder sich einmal im Leben mit dem Thema beschäftigt und eine Entscheidung trifft. Die Entscheidung kann auch Nein sein. Man kann auf dem Organspendeausweis auch hinten ein Nein ankreuzen. Ich möchte kein Organspender sein oder im Organspenderegister das vermerken oder mit den Angehörigen besprechen, ist auch immer ganz wichtig. Aber es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft. Schön ist natürlich, wenn man ein Ja ankreuzt, weil man sich auch bewusst sein sollte, dass es jeden treffen kann. Ich kann morgen, jeder Mensch von uns kann morgen mit dem Thema Organspende persönlich in Berührung kommen, entweder als potenzieller Spender oder auch als potenzieller Empfänger. Man kann durch einen Unfall morgen eine Niere verlieren, die Leber so schwer verletzt haben, dass man ein neues Organ braucht. Also das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass es jeden betreffen kann. Und ich finde persönlich, wenn ich sage, ich würde für mich persönlich oder für meine Lieben ein Organ annehmen wollen, wenn ich in dieser Situation bin, dann sollte ich auch auf dem Organspendeausweis ein Ja ankreuzen. Ich würde auch geben, wenn ich es bräuchte.
Ich wollte noch mal auf KIO hinaus. Magst du dazu noch mal einen Satz sagen?
Mhm. Ich selber habe großes Glück gehabt. Ich habe 3 Spenderorgane bekommen. Ist in Deutschland echt nicht selbstverständlich. Und mir geht's heute auch so gut. Bin da sehr dankbar für. Und mir ist aber bewusst, dass nicht alle Menschen so viel Glück haben. Und um ein bisschen was von meinem Glück zurückzugeben, engagiere ich mich beim Verein. Der nennt sich Kinderhilfe Organtransplantation. Ist ein Verein, der Familien hilft, die ein organtransplantiertes Kind haben oder ein Kind, was noch auf der Warteliste für ein Organ steht. Und wir unterstützen mit finanziellen Hilfen, mit Freizeitangeboten, mit Beratung. Und wir freuen uns über jede Unterstützung, weil wir von Spendengeldern leben. Und wer sich dafür interessiert, www.kiohilfe.de, freuen wir uns, wenn ihr mal vorbeischaut.
Steht in der Videobeschreibung. Was wünschst du dir denn für deine Zukunft?
Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir, dass ich noch ganz viele gute Jahre habe, in denen ich beim Thema Organspende viel bewegen kann, viel für KIO bewegen kann, persönlich noch viel erleben kann. Und ganz allgemein für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir in Deutschland eine bessere Kultur der Organspende kriegen. Organspende sollte was Selbstverständliches werden. Und auch dafür werde ich weiter kämpfen.
Wir drücken dir ganz fest die Daumen.
Danke.
Danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wirklich, ich bin jetzt gespannt, ich würde gerne noch deine Medaille sehen. Das,
die zeige ich euch.
Fände ich noch toll. Danke dir. Danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Danke euch.
Dankeschön und wir wünschen dir und KIO alles Liebe und alles Gute für eure Zukunft.
Dankeschön.
Hier noch eine Anmerkung. Wenn du von den besprochenen Themen betroffen bist oder Unterstützung benötigst, bitte zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hol die Unterstützung bei professionellen Hilfseinrichtungen oder dir vertrauten Personen. Bis zum nächsten Mal bei Von Bohne zu Bohne. Du willst selbst bei uns dabei sein? Dann melde dich auf unserer Website oder unserer Social Media.